Deswegen, das Entscheidende ist ein Fehler, der viel, viel länger angelegt ist, als dass er jetzt hätte einfach so korrigiert werden können. Und das ist, dass die Demokraten ihre Rolle als Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter aufgegeben haben. Sie haben sie nicht verloren, sie haben sie aufgegeben. Und meine Hoffnung wäre, dass die Linkszentristen in der Demokratischen Partei den Bruch mit dem Neoliberalismus vollenden und vollziehen, ohne allerdings, wie das beispielsweise das BSW in Deutschland was macht, dann andere mit Füßen zu treten. So, und das ist die Kunst, die man hinbekommen muss. Mehrheiten ansprechen, aber solidarisch mit Minderheiten zu sein, wo sie Hilfen brauchen.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche schauen wir gezwungenermaßen auf die Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und seine Pläne für einen autoritären Umbau der US-Demokratie. Eins, denke ich, ist schon jetzt klar, eine zweite Amtszeit Trump, die wird für viele Menschen, nicht nur in den USA, sondern auch in der Welt, mehr Unsicherheit und Gewalt bedeuten. Was genau Trump möchte, darüber spreche ich mit Stefan Liebig, Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Und wir schauen auch darauf, wie es eigentlich passieren konnte, dass die Demokraten so viele wahlentscheidende Stimmen aus der Working Class an einen Superreichen verlieren konnten. Welche Fehler da gemacht wurden, das, denke ich, ist auch eine relevante Frage für den deutschen und europäischen Kontext. Ja, ich bin euer Host Lukas Ondreka und ihr hört den Dissens-Podcast. Stefan, hallo, herzlich willkommen im Dissens-Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen nämlich über die Wiederwahl Donald Trumps in den USA sprechen, über die Gründe für das Desaster und auch mögliche Folgen, vielleicht auch Lehren für eine antifaschistische Politik hierzulande, denn parallel zum Sieg Trumps hat es ja hier die Ampel zerhauen und wir stehen vor Neuwahlen. Es war auf jeden Fall ein Schock, so viel kann man sagen, denn Trump ist nicht gerade einfach so ins Weiße Haus eingezogen, sondern mit wehenden Fahnen. Also es war ja nahezu ein Kantersieg. Er hat alle Swing States gewonnen. Nicht nur die Mehrheit der Wahlleute am Ende, sondern im ganzen Land die Mehrheit der Stimmen. Das ist zuletzt George W. Bush gelungen und das während des War on Terrors. Dann ist der Senat wieder an die Republikaner gegangen und möglicherweise könnte jetzt auch noch das Repräsentantenhaus an die Republikaner gehen. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung ist das noch nicht ganz klar. Aber sollte das so kommen und die Republikaner beide Kammern kontrollieren und Trump das Weiße Haus eben, dann hätten die natürlich alle Möglichkeit durchzuregieren mit ihrer autoritären und reaktionären Agenda. Genau, und die Demokraten, die haben krachend verloren, Kamala Harris hat krachend verloren, da stellen sich jetzt natürlich auch Fragen über die Gründe und das Wie weiter, darüber wollen wir nachher auch noch sprechen. Vielleicht kannst du, Stefan, für den Einstieg mal so deine Eindrücke schildern. Du sitzt ja in New York für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, warst also auch nah am Geschehen dran. Wie hast du die Wahl erlebt? Hast du auch damit gerechnet, mit so einem Sieg? Also ich persönlich ja nicht. Ja? Und was bedeutet eine zweite Amtszeit Trump am Ende für die USA und für die Welt auch?
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, Lukas. Ja, ich habe das sehr intensiv erlebt. Ich war in den Wochen vor der Wahl ein bisschen optimistischer. Ich glaube nach wie vor, es war eine richtige und gute Entscheidung, dass Kamala Harris Joe Biden ersetzt hat. Denn obwohl ich Joe Bidens Politik in vielen Punkten, gerade in der ökonomischen Frage, gar nicht so schlecht finde, da können wir gerne drüber reden, ist er damit überhaupt nicht durchgedrungen und er hätte auch keine Chance gehabt und wahrscheinlich noch schlechtere als Kamala Harris. Ja, und dann gab es so eine Stimmung hier im Land, aber das war offenbar irreführend, dass man wirklich das Gefühl hatte, es gibt so ein Momentum. Es wurde sogar darüber gesprochen, dass irgendwie vielleicht es ein sehr schnelles Wahlergebnis für Kamala Harris geben würde. Und so ein bisschen habe ich mich davon auch wegtragen lassen. Und ich war dann am Wahlabend bei einer Wahlveranstaltung von The Nation, einem traditionellen linken Magazin hier in den Redaktionsräumen. Naja, die ersten Zahlen waren nicht gut und dann beruhigte man sich damit, dass das am Anfang ja immer so ist, weil erst dort die Ergebnisse reinkommen aus den Gegenden, wo nicht so viele Menschen wohnen, man das schneller auszählen kann, das ist häufiger dann republikanischer. Und dann wurden die Zahlen aber nicht besser und dann redete man sich das damit schön, dass ja vor 4 Jahren um diese Zeit es auch nicht so gut gewesen wäre und am Ende Joe Biden doch gewonnen hat. Ich bin dann gegen Mitternacht ins Bett gegangen und als ich dann morgens wach wurde, war das Desaster da und da war klar, das ging in eine völlig andere Richtung. Und ja, ich war geschockt. Also ich möchte das nicht schönreden, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich habe das schon immer gewusst, besser gewusst. Ich habe damit nicht gerechnet und wie du sagst, der Senat ist, das ist wirklich schwierig in den Händen der Republikaner. Damit haben wir ein bisschen rechnen müssen, dass jetzt wahrscheinlich auch noch das Haus in den Händen der Republikaner bleibt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, nach dem Chaos, was sie dort in den letzten 2 Jahren veranstaltet haben. Und ich will noch ergänzen, auch der Supreme Court, der wichtige Verfassungsgerichtshof hier, der ist ja schon zu Amtszeiten von Donald Trump mit einer 6-3 konservativen Mehrheit versehen worden. Also von Checks and Balances durch eine andere Partei kann man im Moment leider überhaupt nicht reden. Und es ist schon mit einem rechtsautoritären Staatsumbau à la Viktor Orban, der ja auch angekündigt hat, dass er Champagnerflaschen öffnen würde, wenn Trump gewinnt, damit ist schon zu rechnen. Also die wollen den Staat umbauen in ein anderes Land, in dem ihre rechte Agenda wichtiger ist als der Rechtsstaat. Und das ist eine sehr bedrohliche Entwicklung. Hm.
Ja, danke schon mal für den Einstieg. Wir wollen auch noch über die mögliche Agenda von Donald Trump schauen. Der geht ja dieses Mal viel organisierter an den Umbau des Staates ran als noch 2016. Aber lass zunächst nochmal bei Trump und seiner Kampagne bleiben. Ich denke, gerade hierzulande fragen sich wieder mal viele, wie konnte eigentlich dieser Mann Erfolg haben? Ne, ein verurteilter Straftäter, ein Lügner und ein Faschist, der nach allen Regeln des vernünftigen Diskurses eigentlich keine Chance haben sollte. Und mit Harris hatte man ja eine vernünftige Kandidatin, die ihre Schwächen hat, klar, die aber für eine Verteidigung zumindest liberaler Werte und Demokratie steht. Also wie konnte Trump und seine Kampagne so viele Menschen von sich überzeugen? Da hätte mich mal deine Perspektive interessiert. Und das meint zum einen, was ist eigentlich die originäre Basis des Trumpismus? Also wer sind da die entscheidenden Gruppen? Und das meint zum anderen, wie konnte er eigentlich Wahlgruppen erreichen, die sonst sicher oder mehrheitlich an die Demokraten gegangen sind? Die Arbeiterschaft etwa, denn ohne die hätte er ja nicht gewonnen. So, da wollen wir nachher auch noch detailliert über Fehler der Demokraten sprechen. Mhm. Aber vielleicht blicken wir zunächst mal drauf auf das, was Trump eben ausmacht. Ja, und ich denke, das hat viel mit einer emotionalen Ebene rechter Politik zu tun, die Trump ja perfektioniert hat. Dass er in unsicheren Zeiten es schafft, Ängste und Ressentiments zu schüren, aber auch die Sehnsucht nach einfachen und autoritären Lösungen, nach irgendwie der rosigen Vergangenheit. Also die zwei Fragen, was ist so die originäre Basis des Trumpismus und wie konnte er eigentlich Wahlgruppen überzeugen, die nach allen rationalen Regeln ihn hätten nicht wählen sollen?
Ja, es klingt total absurd und wenn ich mit meinen deutschen Freundinnen und Freunden oder Genossinnen und Genossen gesprochen habe, dann kam manchmal so diese Reaktion, die Amerikaner sind halt doof, so dumm. Ne? Und ich glaube, das ist eine falsche Herangehensweise. Es gibt durchaus rationale Gründe, die ich alle nicht teile, aber die man im Kopf haben muss. Und es geht auch um mehr als nur um die Form, wie er spricht und um die Art und Weise der Kampagne. Ich will mal ein paar Wählergruppen durchgehen. Er hat ja eine Koalition von Wählerinnen und Wählern versammeln können und müssen, um zu gewinnen. Und das ist mehr als Rumpöbeln und Wut. Also eine wichtige Wählergruppe, über die leider kaum gesprochen wird, ist, dass es reiche Leute gibt, die einfach nicht höhere Steuern bezahlen wollen. So, ich habe selber vor 2 Jahren, da war ich in Philadelphia und habe mich dort mit einem sehr reichen Amerikaner getroffen, zum Mittag gegessen und ein wohlerzogener, höflicher Mann mit viel Geld, der aber Trump wählt. Und der hat gesagt, naja, es ist ganz klar, die Demokraten haben angekündigt, und das wollte ja auch Joe Biden, ist dann aber aus seinen eigenen Reihen daran gehindert worden, dass sie die Steuern für Reiche und für Unternehmen erhöhen wollen. Das ist auch eine richtige und sinnvolle Forderung, die auch Kamala Harris, wenn auch etwas verhalten, weiter in ihrem Wahlkampf vertreten hat. Während Donald Trump den reichen Leuten in den USA versprochen hat, und das hat er auch in seiner ersten Amtszeit gemacht, dass er ihre Steuern senkt. Das heißt, Leute, die eigentlich mit der Art und Weise und diesem pöbelhaften Benehmen und dem Sexismus und auch dem Rassismus eigentlich gar nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen, haben dann aus eigennützigen Gründen gesagt, wir wählen Donald Trump. Dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind die evangelikalen Christen und Christinnen. Das ist in Deutschland gar nichts, gibt es auch bei uns und die kämpfen auch darum, das Recht auf Abtreibung noch weiter einzuschränken. Das ist ja auch in Deutschland leider ein Straftatbestand, der nicht verfolgt wird. Aber hier sind die evangelikalen Christinnen und Christen eine sehr, sehr große Gruppe. Mhm. Und vor einigen Jahrzehnten haben die Republikaner und diese Gruppen strategisch entschieden, dass sie das Thema Abtreibung parteipolitisch aufladen wollen. Das war früher nicht der Fall. Früher gab es Abtreibungsgegner und Befürworter in beiden Parteien. Ronald Reagan zum Beispiel hat als Gouverneur ein liberales Abtreibungsrecht in Kalifornien durchgesetzt. Das haben die Republikaner und die Evangelikalen zu ihrem Thema gemacht und haben den sogenannten Schutz des ungeborenen Lebens, wie sie es nennen, zu ihrer zentralen Forderung gemacht. Und ja, da hat Trump geliefert. Auch mit Vertretern dieser Gruppe habe ich gesprochen und habe gesagt, naja, wie könnt ihr jemanden unterstützen, der seine Frau betrügt und einfach ein unanständiger Mensch ist? Und dann haben die gesagt, aber zu dem Thema, das uns wichtig ist, hat er geliefert. Trump hat dafür gesorgt, dass der Supreme Court konservativ besetzt wurde und damit das USA-weite Recht auf Abtreibung abgeschafft wurde. So, und auch wenn das jetzt für ihn ein bisschen ein kitzliges Thema geworden ist, weil es auch für viele konservative Wähler zu weit ging, hat er dort eine feste Wählergruppe, die ihn unterstützt haben. Dann gibt es in den USA das Recht auf das Tragen einer Waffe. Und das ist hier in dem Land, wird das ganz anders diskutiert als in Deutschland. Selbst die demokratische Kandidatin Kamala Harris und ihr Vizepräsidentenkandidat Tim Walz haben beide gesagt, dass sie eine Waffe haben und dass sie auch gerne schießen. Allerdings ist der Unterschied zwischen ihnen und Donald Trump, dass sie für eine Einschränkung waren, dass es eben nicht mehr zu diesen schrecklichen Schulschießereien kommen kann und so weiter. Während Trump dieser Gruppe einfach sagt, nö, ich liefere für euch. So, und dann die dritte und größte Gruppe, das war, glaube ich, auch das Wahlentscheidende und da werden wir im Detail nochmal drüber sprechen. Das ist tatsächlich die ökonomische Frage. So, also das mache ich auch mal in einem Bild, als ich jetzt im Sommerurlaub etwas weiter nördlich im Bundesstaat New York unterwegs war. Und je weiter man in den Norden in Richtung kanadische Grenze fährt, desto ärmer wurde die Gegend auch. Da habe ich gesehen in einem Haus, das total baufällig war, dass jemand selber mit Pinsel und Farbe Trump rangeschrieben hat. Also Leute, denen es schlecht geht und die das an die jetzige Regierung adressieren und die das Ganze mit einer Prise an Nostalgie, Nostalgie vernebelt manchmal ja ein bisschen die Sinne, die denken dann irgendwie früher war alles besser, die das damit verbinden, die sagen Trump, das ist unsere Wahl, weil es uns schlecht geht. Ja, und diese Gruppen zusammen haben dann am Ende für eine Mehrheit gereicht. Es ist also komplizierter als zu sagen, die sind einfach doof. Da waren handfeste Gründe, die ich alle nicht teile, aber die muss man im Blick haben. Hm.
Ja, dann lass uns doch vielleicht gleich mal ein bisschen detaillierter darauf schauen, was denn dazu beigetragen hat. Und das war ja, glaube ich, vor allem ein Swing von einstmals demokratischen Wählergruppen hin zu Trump, der dafür gesorgt hat, dass am Ende er in den entscheidenden Battleground States und auch in einem Popular Vote so glasklar gesiegt hat. Mhm. Und das wird natürlich jetzt auch bei den Demokraten diskutiert, was da schiefgegangen ist, was die Ursachen sind, wer die Verantwortlichen sind. Und da gibt es dann viele Deutungen natürlich. Und ich glaube, eine ist auch, die vielleicht ein bisschen oberflächlich ist, dass Bidens späte Entscheidung, aus dem Rennen auszuscheiden, natürlich nicht gut war für Kamala Harris, ja, und für die Kampagne. Wichtiger erscheinen mir aber irgendwie zwei Erklärungen, davon hast du die eine schon angesprochen, ne? Also die ökonomische Wut, ja, die dann vielleicht am Ende auch zu einer irrationalen Entscheidung führt, weil Trump wird für diese Menschen nichts machen oder nichts Signifikantes, ne? Und es gibt natürlich aber auch so eine Erklärung, die darauf abzielt, ein sexistisches Amerika war eben nicht willens, eine Frau zu wählen und noch dazu nicht eine schwarze Frau, und dass am Ende wütende Männer Trump zum Sieg verholfen haben. Vielleicht können wir da mal drauf schauen, was aus deiner Sicht am Ende vernünftige Erklärungsansätze sind und welche Schlüsse wir auch daraus ziehen sollten. Mhm. Aber wir müssen ja zunächst mal festhalten, dass halt wirklich die Arbeiterschaft, also dass man da verloren hat und das nicht nur bei der weißen Arbeiterinnenschaft so, wo dann Rassismus vielleicht ein Thema ist, ne, sondern eben auch bei Schwarzen und Latinos, ja, und dann vor allem unter Männern. Also mehr als die Hälfte aller Latino-Männer stimmte für Trump, habe ich jetzt nochmal gelesen. Ein Fünftel der schwarzen Männer haben für Trump gestimmt, mehr als je zuvor für die Republikaner unter schwarzen Männern. Bei den Frauen, bei den schwarzen Frauen, wo natürlich auch sehr viele zur Working Class zählen, da waren es nur 7%, ne? Also das zeigt vielleicht auch nochmal die patriarchalen Divide da. Mhm. Und über das alles wurde natürlich schon vor der Wahl debattiert und jetzt ist es eingetroffen, dass eben diese Wählergruppen, schwarze Männer, Latino-Männer, einen super reichen Rassisten gewählt haben am Ende, ne? Also was ist es aus deiner Sicht? Du hast schon selbst gesagt ökonomische Fragen, aber welche Rolle spielt dann vielleicht auch Sexismus in Bezug auf Kamala Harris? Wie ist dein Blick da drauf? Ging es um Inflation, Economic Hardship, Armut etc.? Oder ging es am Ende vielleicht auch ein bisschen um gekränkte Männer oder vielleicht auch ein Zusammenspiel?
Ja, ich glaube, das kommt es auf die Gewichtung an. Alles stimmt irgendwie, aber ich glaube, die ökonomische Frage überstrahlt alles. Also wenn jetzt Nancy Pelosi, die ja Joe Biden dazu gebracht hat, auch mit Druck dann letztlich von seiner Kandidatur Abstand zu nehmen, sagt, der entscheidende Grund sei gewesen, dass das so spät erfolgt ist, dann glaube ich, ist da der Hintergrund auch, dass sie den Status quo der Demokraten nicht verändern möchte. Also das, vielleicht wären die Chancen ein kleines bisschen besser gewesen, wenn Kamala Harris früher gestartet hätte. Allerdings muss man sagen, ihre Vizepräsidentschaft war jetzt auch nicht so großartig. Also sie war keine tolle Vizepräsidentin. Und ich glaube, das hätte es am Ende nicht gerettet. Ich glaube, na klar, es gibt Rassismus und ja, es gibt auch Sexismus und Donald Trump hat ja keine Scheu, irgendwie einfach altes Macho-Gehabe auch auszuleben. Ne? Und man sieht den Unterschied bei der Stimmabgabe zwischen Männern und Frauen, übrigens auch bei jungen Leuten. Ja, also da ist es so, dass junge Männer, also Jugendliche haben eigentlich mehrheitlich Harris gewählt, aber das vor allen Dingen den jungen Frauen zu verdanken, eben nicht den jungen Männern. Ne? Das gibt es.
Ähnlich hier in Europa auch, ja.
Und trotzdem bleibe ich dabei, das Entscheidende ist ein Fehler, der viel, viel länger angelegt ist, als dass er jetzt hätte einfach so korrigiert werden können. Und das ist, dass die Demokraten ihre Rolle als Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter aufgegeben haben. Sie haben sie nicht verloren, sie haben sie aufgegeben. Und dazu muss man zurückgehen in die 90er Jahre, als damals noch Bill Clinton regierte, als es die Hochzeit des Neoliberalismus war dort. Und dann gab es in Europa Tony Blair und in Deutschland Gerhard Schröder. In dieser Zeit hat Bill Clinton mit seinen Glaubensbrüdern und Schwestern weltweit dafür gesorgt, dass eine Ideologie des neoliberalen Freihandels um sich gegriffen hat. Das heißt, man hat dafür gesorgt, dass es leicht ist für exportorientierte Unternehmen, ihre Arbeitsplätze überall hin zu exportieren, wo es günstiger für sie war. Und in diesen Zeiten haben ganz viele Blue-Collar-Worker, also normale Industriearbeiterinnen und Industriearbeiter, die für ihren Arbeitsplatz jetzt auch kein Studium benötigen, die haben massenweise ihre Arbeit verloren. Und die Demokraten wussten das im Vorhinein auch. Die haben strategisch die Entscheidung getroffen, wir verändern unseren Fokus vom Blue-Collar-Worker hin zum Service-Arbeiter, weil die Service-Industrie, die Banken, die Versicherungen, sowas alles, weil das wird Zukunft sein. Und diese Entscheidung haben die Demokraten getroffen im Zusammenhang mit einer anderen Entscheidung, die richtig war. Sich nämlich stärker um die Rechte von Frauen, um Feminismus, Migrantinnen und Migranten, die LGBTQ-Community zu kümmern. Das ist keine falsche Entscheidung gewesen, sondern eine richtige. Die falsche Entscheidung war, die Arbeiterinnen und Arbeiter hinter sich zu lassen. Weil die haben natürlich dann geglaubt, ja, okay, also diese Gruppen sind jetzt den Demokraten wichtiger. Ich bin für die nicht mehr wichtig. So, das ist von den Demokraten ihnen gegenüber signalisiert worden. Und diese Grundlinie der Politik hat sich durchgezogen durch die ganze Clinton-Zeit, durch die Obama-Zeit. Und erst mit Joe Biden, und das ist das Bittere, hat man versucht, hier eine Wende einzuziehen.
Angestoßen vom linken Parteiflügel natürlich auch.
Richtig,
ne?
Also, richtig. Ganz wichtig ist hier, dass im Jahr 2011 bei der Bewegung Occupy Wall Street, die nach der Bankenkrise entstanden ist, wo man gesagt hat, hier in New York wurde der Zuccotti Park besetzt und man hat gesagt, wir sind die 99%. Wir sind nicht länger bereit, dass das 1% uns rumkommandiert. Das war auch eine Protestbewegung gegen Barack Obama. Und in dieser Zeit ist Bernie Sanders, ein langjähriger, unabhängiger, parteiloser Senator aus Vermont, noch berühmter geworden, als er hier sowieso schon war, weil er gesagt hat, ich erkläre meine Kandidatur als als Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten 2016 als demokratischer Sozialist. Und er hat lauter Dinge vertreten, die wir als Linke gut finden. Umverteilung, stärkere Rolle des Staats und so weiter. Und er war damit so erfolgreich, dass das Establishment der Demokratischen Partei 2016 mit unlauteren Mitteln ihn bekämpft hat. Am Ende wurde Hillary Clinton zur Siegerin der innerparteilichen Schlacht erklärt, hat dann die Wahlen gegen Donald Trump verloren. Und Bernie Sanders hat es 2020 nochmal versucht, hatte wieder einen sehr, sehr guten Start, bis dann alle anderen Kandidaten zugunsten von Joe Biden zurückgezogen haben. Und hier kommt jetzt der spannende Punkt. Joe Biden hat sich klüger verhalten als Hillary Clinton. Er hat gesagt, wir brauchen die Linken. Und wie mir ein bekannter Buchautor Michael Tomasky hier im Gespräch sagte, bei ihm hat sich auch persönlich, bei Joe Biden hat sich auch persönlich während der Corona-Krise etwas verändert. Joe Biden macht ja schon ewig Politik und der war nie als Linker bekannt. Der war mal pro Gewerkschaft, aber so besonders links war er eigentlich nicht. Und er hat aber während der Corona-Krise gemerkt, dass ohne den Staat gar nichts geht, dass nur der Staat die Corona-Krise und deren Folgen bekämpfen kann. Und deshalb hat er mit einer inneren Bereitschaft gesagt, ich arbeite mit Bernie Sanders zusammen und wir erarbeiten ein neues ökonomisches Programm für die Demokraten, das darauf basiert, dass die Reichen mehr zahlen, dass die Unternehmen mehr zahlen, dass der Staat eine stärkere Rolle bekommt und investiert in Infrastruktur, aber auch in Sozialprogramme und in die Gesundheitsversorgung. Und das war eigentlich eine richtige und großartige Idee. Er hat seine erste Rede vor den beiden Häusern des Kongresses damit begonnen, dass er sagte, Trickle down has never worked. Das heißt, die Zauberformel des Neoliberalismus. Wir entlasten die Reichen, schwächen den Staat und dann werden die Reichen reicher und der Reichtum tröpfelt durch, trickle down. Er hat einfach dem eine Absage erteilt und alles hätte so schön sein können, wenn nicht in den eigenen Reihen der Widerstand so stark gewesen wäre. Es gab damals eine knappe Mehrheit im Senat, zwei Senatoren, Joe Manchin und Kirsten Sinema, haben dagegen gekämpft, bis am Ende das Programm völlig verwässert war. Und eigentlich die gute und richtige Idee, wir sind an der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter und zeigen ihnen wieder, wir sind für euch da, dass die am Ende nicht mehr zum Wahlkampfthema getaugt hat. Jetzt gibt es auch die Einschätzung, dass Kamala Harris dazu auch nicht bereit war und dass sie auch von Beraterinnen und Beratern gedrängt wurde, die ökonomische Frage nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube das auch und ich glaube, dass das auch ein Fehler war. Aber ob das am Ende jetzt noch gereicht hätte in der Kampagne, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob es gereicht hätte, in den 4 Jahren, wenn man es ordentlich durchgezogen hätte, denn der Schaden, der angerichtet wurde, den wieder zu beheben, das dauert länger als eine Wahlperiode. So, und diese Chance ist uns jetzt erstmal genommen worden und das ist wirklich bitter.
Ja, aber vielleicht kannst du, Stefan, wo du jetzt schon über Kamala Harris und auch die Kampagne gesprochen hast, diesen Prozess der Entfremdung von den ArbeiterInnen, vielleicht kannst du das auch mal in Bezug auf die Kampagne auch nochmal schildern. Denn besagter Bernie Sanders, der hat jetzt nach dieser krassen Wahlniederlage auf X gesagt, ne, also es sollte für die Demokratische Partei nicht verwunderlich sein, wenn sie sich von der Arbeiterklasse abwendet, dass die Arbeiterklasse sich von ihr abwendet, also von der Partei. Und du hast das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass Harris da noch nicht mal mit diesen moderaten sozialpolitischen Ausrichtungen Bidens in die Kampagne gegangen ist, sondern sogar sich davon sogar ein Stückchen noch distanziert hat. Sie ist ja vor allem so als Anti-Trump-Kandidatin aufgetreten. So, es ging viel um das Thema Rettung der Demokratie. In Bezug auf bestimmte Themen wie Migration ist man sogar eher so einen Mitte-Rechts-Kurs gefahren, hat sich dann die Republikaner angenähert. Ich glaube, Chuck Schumer hat diese Strategie formuliert, wir schaffen für jeden Arbeiter, den wir verlieren, holen wir uns irgendwie 2 Moderate Republicans, so, also Republicans für die Rettung der Demokratie, so, ne? Also, aber es ging eben wenig um das, was in den USA und auch von der Partei Linken gern so Bread and Butter Themen genannt wird, ne? Also um die ökonomisch-materiellen Sorgen. Und das während, ich weiß jetzt nicht, wie es vor der Wahl war, aber Wahlnachbefragungen haben ergeben, so, das war für 75% der Wählerinnen, die Trump gewählt haben, war das Issue Nummer 1. So die Inflation, die steigenden Lebenshaltungskosten etwa, ne? Mhm. Und da schien mir jetzt aus der Harris-Kampagne nicht wirklich substanziell ein Angebot da zu sein. So, hey, ich mach das und ich mach das vielleicht auch noch für euch besser als Biden. Genau, bring also diesen langen Trend und diese aktuelle Kampagne vielleicht nochmal zusammen.
Ja, das ist schön schief gegangen. Das ging schon los bei den Midterm-Elections, als 2022 gewählt wurde und eigentlich mit einer roten Welle, also einem riesigen Wahlsieg der Republikaner gerechnet wurde und das aber gar nicht so riesig war, gab es damals schon die 2 unterschiedlichen Linien. Bernie Sanders hat damals schon gesagt, die ökonomische Frage ist die entscheidende, aber durchgesetzt hat sich im demokratischen Establishment die Position, na, die Abtreibungsfrage, die hat uns gerettet. Also dass das Recht auf Abtreibung durch den Supreme Court beschnitten wurde oder abgeschafft wurde USA-weit und wir da auf der richtigen Seite stehen, das wird uns konservative Wählerinnen und Wähler zurückbringen. Und dann hat Kamala Harris begonnen und eigentlich, ich will es gar nicht so einseitig machen, es gab auch ein paar gute Signale. Also sie hat zum Beispiel auf der Democratic Convention in Chicago gab es einen prominenten Redeplatz für Bernie Sanders, gab einen prominenten Redeplatz für Alexandria Ocasio-Cortez. Beide haben bis zur letzten Minute für Joe Biden gekämpft, weil sie wussten, dass die linkssozialdemokratische Agenda von Joe Biden eine gute und richtige ist, aber haben sich dann hinter Kamala Harris gestellt und es gab, das war für mich wirklich überraschend, Beifallsstürme, Sprechchöre für die beiden, die sonst eher am Rande der Demokratischen Partei wahrgenommen wurden. Das waren gute Signale, aber viel mehr kam dann nicht. Also es gab einen Vorschlag von Kamala Harris zu so einer Art Pflegeversicherung im Alter. Es gab die Forderung, die schon älter ist, aber die nicht durchgesetzt wurde, unter anderem auch wegen Kyrsten Sinema im Senat, auf eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in den USA auf $15. Das war gut. Sie hat ein Unterstützungsprogramm für Leute, die sich ihr erstes Haus kaufen wollen, was hier in den USA ein wichtiges Thema ist, auch für mittelständische und jetzt nicht ganz reiche Leute. Aber es war nicht dominant. Und das war deshalb nicht dominant, weil sie versucht hat, einen Spagat zu machen, den du ja schon angerissen hast, die Wechselwähler in den Swing States zu gewinnen und die linken Wähler und Wählerinnen nicht zu verlieren. Und sie hat dabei ein Bündnis geschlossen, das eben bis hin zu Liz Cheney und Dick Cheney geht, für die Jüngeren, die das nicht mehr wissen. Dick Cheney war Vizepräsident unter George W. Bush und ist höchstpersönlich verantwortlich dafür, dass es den schrecklichen, auf einer Lüge basierenden Krieg gegen den Irak mit Hunderttausenden Toten gab. Also kein guter Mensch. So, Liz Cheney darf man zugutehalten, obwohl sie auch eine Politikerin ist, deren Forderungen ich zu Großteilen nicht teile. Aber sie hat in der Frage des Putschversuchs von Donald Trump gegenüber dem letzten Wahlergebnis, da hat sie eine klare Haltung gehabt und auch behalten. Und dafür ist sie aus dem Kongress gedrängt worden. Aber der Versuch, diese Republikanerinnen und Republikaner zu behalten, führte, glaube ich, dazu, dass Kamala Harris im Ton in der ökonomischen Frage sehr, sehr zurückhaltend war. So, das glaube ich, hat sich jetzt weniger gerecht bei den Linken. Also ich glaube, linke Wählerinnen und Wähler sind schon, außer, da können wir später nochmal drüber reden, die wegen der Außenpolitik Nahost enttäuscht waren. Aber im Großen und Ganzen sind die linken Wählerinnen und Wähler zur Wahl gegangen. Das Problem ist, dass sie die Arbeiterinnen und Arbeiter, deren zentraler Punkt, das hast du ja gesagt, das war 75% der Menschen, die sagen, uns hat die Inflation hart getroffen, haben Donald Trump gewählt. Und 75% der Menschen, die gesagt haben, uns hat die Inflation gar nicht, nichts gekostet, die haben Kamala Harris gewählt. Das heißt, in dieser Gruppe fühlte sich niemand angesprochen. Und weiß ich nicht, ob man das durch eine Kampagne hätte lösen können. Wir kennen das ja aus Deutschland, dass die SPD immer ihre linken Wochen vor den Wahlkämpfen einläutet. Wie glaubwürdig das ist. Die Leute haben das halt nicht gespürt. Ne? Ich habe es ja schon gesagt, selbst wenn Joe Biden sein ganzes Programm durchgesetzt hätte, mach's mal an einem Beispiel. Der hat in seinem Infrastrukturprogramm die größte Investition in die US-amerikanische Bahn, Amtrak, in den Bahnkonzern, in der Geschichte dieses Unternehmens beschlossen. So, wie lange dauert das? Ne? Bis man hat das Geld, aber dann müssen die Brücken gebaut werden, die Bahnhöfe und neue Züge gekauft. Irgendein Präsident später, vielleicht Trump, aber vielleicht noch später, wird dann die neuen Bahnhöfe eröffnen und die neuen Zugstrecken. Das ist halt so, und Leute sitzen nicht den ganzen Tag da und gucken sich Politikprogramme an. Und das ist eben das Traurige. Es hätte aber auch kurzfristige Sachen gegeben, da will ich auch noch ein Beispiel nennen. Im Zuge der Covid-Rettungsmaßnahmen hat die USA einen Child Tax Credit beschlossen, ein Programm zur Förderung von Familien mit Kindern. Dieses Programm hat dafür gesorgt, dass die Kinderarmut sich halbiert hat. Joe Biden wollte dieses Programm verstetigen, dass das für immer gilt, aber Kyrsten Sinema und Joe Manchin haben dafür gesorgt, dass das Programm ausgelaufen ist und danach hat sich die Kinderarmut wieder verdoppelt. Das heißt, es hätte auch kurzfristige Lösungen geben können, aber leider gab es dafür nicht den entsprechenden Rückhalt in der eigenen Partei. Naja, und dass die Leute dann sagen, gut, die Demokraten haben mir nicht geholfen. Bei Trump weiß ich es nicht so genau, aber der hat jetzt jedenfalls nicht regiert und ich erinnere mich irgendwie an eine tolle Vergangenheit. Trumps Nostalgieprogramm ist ja schon in seinem Slogan deutlich, ne? Make America Great Again. 67% der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, die beste Zeit der USA liegt hinter uns. So, und für solche Leute war ja das Angebot. Es mag sein, dass sie das in ein paar Jahren bereuen werden, aber im Moment ist das die Entscheidungsgrundlage.
Ja, ich würde sagen, Männer haben auf jeden Fall Trump zum Sieg verholfen, vor allem weiße, aber auch Latinos und schwarze Männer. Und da spielt natürlich Sexismus eine Rolle, ist ja vollkommen klar. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass für diese Männer, die Trump gewählt haben, ökonomische Sorgen wahlentscheidend waren. Und da stellt sich ja schon die Frage, klar, ich kann feststellen, dass die sexistisch sind, dass die irrational wählen, weil sie einen superreichen Rassisten wählen, der nichts für sie machen wird. Aber was für ein Angebot muss ich eigentlich diesen Menschen machen, dass sie nicht einem Demagogen hinterherrennen und diese Spaltungen alle mitmachen? Und das hat, glaube ich, mit einem glaubwürdigen sozialen Programm zu tun, das die Demokraten eben nicht hatten. Ja, und ich finde, ein Punkt, der unterstreicht, dass es komplizierter ist, als das Patriarchat hat alleine Trump gewählt, ist, dass ja gleichzeitig in 10 Bundesstaaten darüber abgestimmt wurde, ob das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen werden soll. Und bei 7 von 10 war das erfolgreich und darunter waren auch Bundesstaaten, denen Trump gewonnen hat. Ne? Also die Mehrheit der Wähler für Frauenrechte war, aber dennoch Trump gewählt hat.
So. Ja.
Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass es zu wenig war, primär auf die Rettung von Demokratie und auf die Rettung von Frauenrechten zu setzen. Alles wichtige Themen natürlich. Aber dass man auch die ökonomische Ebene hätte mehr ansprechen müssen. Ob es gereicht hätte, who knows.
Ja, das war eine totale Fehlkalkulation der Demokraten. Also die Leute finden, dass die massive Einschränkung des Rechts über den eigenen Körper zu weit geht. Und dafür gibt es gute Gründe. Also nachdem die republikanisch regierten Bundesstaaten, nachdem es ihnen möglich war, durch die Entscheidung des US Supreme Court, das Recht auf Abtreibung de facto abgeschafft haben. Es gibt Staaten, da gibt es nicht mal mehr bei Vergewaltigung oder Inzest das Recht auf Abtreibung. Und ein riesiges Territorium geschaffen haben, in denen Kliniken keine Abtreibung mehr anbieten und das damit auch zu einer sozialen Frage geworden ist. Seit es auch Tote gibt, also es gibt den Fall einer 28-jährigen Frau aus Georgia, die sich dort mit einer Abtreibungspille selber, was jetzt mehr und mehr die übliche Form wird, eine Abtreibung organisieren wollte. Und dann gab es Komplikationen, sie ist ins Krankenhaus gegangen. Und weil in Georgia nur bei Lebensgefahr eine Abtreibung vorgenommen werden darf, haben die Ärzte 20 Stunden gewartet und dann war sie tot. Dass das zu krass ist, das haben schon auch viele republikanische Wählerinnen und Wähler gesehen. Aber das übertrug sich eben nicht, und das war der Irrtum der Demokraten, auf die Wahl der Person, die tatsächlich glaubwürdig für das Recht auf Abtreibung streitet. Man muss an der Stelle auch sagen, dass Kamala Harris schon in ihrer Zeit als Senatorin sich dort einen Namen gemacht hat. Es gab damals die Befragung von Brett Kavanaugh. Das war ein Vorschlag von Donald Trump für den Verfassungsgerichtshof. Und sie hat in dieser Befragung ihn gefragt, sagen Sie, Herr Kavanaugh, gibt es irgendein Gesetz, ein Recht, das den männlichen Körper reguliert? Und dann hat er blöd da gesessen und das war ein ziemlicher medialer Erfolg. Also sie ist glaubwürdig in dieser Frage. Nur die Leute haben für das Recht auf Abtreibung gestimmt, aber gegen sie. Ich will noch ergänzen, du sagtest 7 Staaten. In einem 8. in Florida gab es auch eine 57-prozentige Mehrheit für das Recht auf Abtreibung, aber leider haben sie vor Ort dafür gesorgt, dass man 60% benötigt, um das festzuschreiben. Das ist nochmal extra ärgerlich. Also die haben das Recht auf Abtreibung nicht erhalten, obwohl es eine deutsche Mehrheit gab. Ja, und das ist bitter. Am Wahlabend hat auf PBS, einem, sag ich mal, dem seriösesten Public Broadcasting System, also einem, so einer Art öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dort hat die Reporterin berichtet, dass sie mit einer lateinamerikanischen Frau gesprochen hat und die sagte, ja, das Recht auf Abtreibung ist ihr wichtig, aber sie macht sich auch Sorgen wegen der Wirtschaft und wegen der illegalen Migration. Und deswegen hat sie am Ende Trump gewählt. Das war eben der Irrtum der Demokraten. Ging völlig schief. Da hat sich diese Position nicht auf das Wahlverhalten übertragen.
Ja. Mich hätte mal interessiert, Stefan, wie reagiert jetzt eigentlich die Partei Linke auf das Ergebnis? Du hast jetzt eben schon über Bernie Sanders gesprochen und ich glaube, da wird jetzt auch wieder relativ klar von ihm und auch von anderen Parteilinken kommuniziert, dass um Trumpismus und die Republikaner zurückzuschlagen, dass es da eben eine Neuaufstellung der Demokratischen Partei brauche, eine Politik für die Mehrheit der Bevölkerung gegen Big Business, also ökonomische Fragen in den Mittelpunkt stellen, die Arbeiterinnenschaft wieder erreichen. Gleichzeitig scheint mir aber super schwer vorstellbar, dass es diesen Shift so aus dem Parteiestablishment und aus dem Parteiapparat geben wird. Deshalb hätte mich mal interessiert, wie du auf den Zustand der organisierten Linken jetzt gerade in der Demokratischen Partei schaust. Aber die sind natürlich auch verbunden mit Linken außerhalb der Partei, ne? Also viele werden ja auch progressive KandidatInnen der Demokraten unterstützt, zum Beispiel von den Democratic Socialists of America. Mhm. Genau, und wir erinnern uns, es gab die Versuche, die Partei nach links zu rücken, gerade mit diesen wichtigen Präsidentschaftskandidaturen von Bernie Sanders 2016 und 2020. Es hat nicht geklappt. Seitdem schien es mir eher das Ziel zu sein, eben auf verschiedenen Ebenen progressive KandidatInnen an Stellen der Macht zu bekommen und vielleicht auch Inhalte, ne, innerhalb der Partei zu pushen. Du hast ja schon erwähnt, ne, dass man da erfolgreich geschafft hat, Joe Biden mehr Richtung Sozialdemokratie zu rücken. Aber vielleicht kannst du mal schildern, wie du jetzt seit diesen gescheiterten Präsidentschaftskandidaturen, zuletzt 2020 von Bernie Sanders, wie du da die Partei Linke erlebt hast, was da so die Strategie war und wie jetzt auch, jetzt scheint ja wieder ein Konflikt auszubrechen, ne, um die Ausrichtung der Zukunft, was du da jetzt vielleicht auch erwartest. Zum einen vom Partei-Establishment, aber auch von der Partei Linken. Was wären da so mögliche Szenarien vielleicht?
Ja, nach den Wahlen passiert bei den Wahlverlierern oft das, was ich auch selber erlebt habe als Politiker im Deutschen Bundestag für die Linke, dass diejenigen, die verloren haben, das, was sie vor den Wahlen immer schon gesagt haben, auch nach den Wahlen sagen, nur dass sie es dann mit der Wahlniederlage begründen. Und das erleben wir jetzt auch. Die Wahlniederlage war da und die Zentristen versuchen gerade alles, um alle möglichen Themen stark zu machen, die nichts mit der ökonomischen Frage zu tun haben. Also das ist eben die bereits erwähnte Frage, hätte Joe Biden früher aus dem Rennen gehen müssen? Das ist die Frage des Sexismus. Ich will nicht sagen, dass der nicht vorhanden war. Der war vorhanden. Es gibt Sexismus in der Gesellschaft, das stimmt. Aber wenn dieses Argument eingesetzt wird als Gegenargument zur ökonomischen Frage, ne, wenn gesagt wird, es ging gar nicht um die ökonomische Frage, sondern es ging darum, dass Kamala Harris eine Frau ist, dann würde ich hellhörig werden. Und das gilt auch für das Thema Rassismus. Denn das hat ja, du zitiertest ja Bernie Sanders, der hat gesagt, die Demokraten haben die Arbeiterschaft im Stich gelassen und jetzt lässt die Arbeiterschaft die Demokraten im Stich. Da hat er ja extra hinzugesetzt, nicht nur die Weißen, sondern eben auch die Schwarzen und die lateinamerikanischen Arbeiterinnen und Arbeiter. Donald Trump gewinnt eben auch Lateinamerikaner und Schwarze, die sich abgehängt fühlen, die wütend sind. Und es gelingt den Demokraten nicht, in ihre weiße Arbeiterschaft, insbesondere männlich, insbesondere ohne College-Abschluss, zurückzudringen. Also es gibt diese Stimmen, die jetzt sagen, es war alles Mögliche, aber nicht die ökonomische Frage. Und dann bekämpfen sie auch noch, was ein bisschen bitter ist, Bernie Sanders und andere damit, dass sie sagen, na wieso, Joe Biden hat das ja versucht. Und es hat offenbar nichts gebracht. Das Problem ist, Joe Biden hat es auf Druck von Bernie Sanders und den Linken versucht und kam wegen rechter Demokraten und Zentristen eben nicht weit genug. Und jetzt sagen die gleichen Leute, na wieso, das hat er versucht, das hat nichts gebracht. So, das ist ein ganz klarer Interessenskonflikt. Und ich nehme mal hier einen, den fand ich interessant, weil der eher nicht zu den Linken gehört. Chris Murphy. Chris Murphy ist seit 10 Jahren Senator aus Connecticut. Und steht jetzt nicht am linken Rand, sondern ist eher so ein zentristischer Senator. Und der hat gesagt, wenn Progressive wie Bernie Sanders aggressiv gegen Eliten vorgehen, die die Menschen klein halten, dann werden sie von einigen anderen Demokraten als gefährliche Populisten gemieden. Warum eigentlich? Vielleicht, weil echter Wirtschaftspopulismus schlecht für unsere gut verdienenden Wählerinnen und Wähler ist. Wir brauchen einen klaren Bruch mit dem Neoliberalismus. Also es gibt Stimmen, die weitergehen als früher, die sagen, nein, die Richtung ist wirklich falsch. Und wir müssen uns auch anschauen, unsere Wählerbasis, das Thema, was ich vorhin erwähnte, weg vom Blue-Collar-Worker hin zu den Service-Menschen. Aber, und das hat er hier nicht so klar benannt, auch die Frage, wie finanzieren wir uns selber? Also die vielen Menschen, die im Repräsentantenhaus und im Senat sitzen und Millionäre sind und ganz viel Geld haben, weil sie das in diesem beknackten Wahlsystem auch benötigen, weil Wahlkämpfe so irre teuer sind. Das führt natürlich dazu, dass sie in einer völlig anderen Lebensrealität leben, als die Menschen, für die sie eigentlich Politik machen sollten. Das ist der Kampf sozusagen zwischen Zentrum und den linken Demokratinnen und Demokraten. Wenn wir noch weiter links gehen, dann wird es noch komplizierter. Denn die Democratic Socialists of America fühlen sich in einer Krise, weil das, was sie an ambitionierten Zielen hatten, die USA nach links zu bewegen, nicht schnell genug ging und nicht weit genug ging. Ich als Außenbeobachter, vor allen Dingen mit dem Blick auf die schwierigen Kämpfe, die Linke in Deutschland führt und wo sie da steht, sage, so erfolglos waren die gar nicht. Also die Democratic Socialists of America mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten, von denen jetzt auch etliche wiedergewählt wurden, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Summer Lee, vor Ort viele DSE-Kandidaten, zum Teil, die das erste Mal in Parlamente von Bundesstaaten gewählt wurden, ganz viele lokale Parlamente. Hier in New York, wo ich lebe, gibt es eine richtig große Gruppe von sozialistischen Senatoren und Senatoren im New York State Senate und in der Assembly und im City Council gibt es auch viele DSE-Sozialisten und Sozialisten, die nicht in der DSA sind. Das heißt, die waren gar nicht so schlecht. Dass der Progressive Caucus innerhalb der Demokraten im Repräsentantenhaus inzwischen der größte Caucus ist, das ist ein Erfolg. Ich habe mal mit dem Gründer des Progressive Caucus gesprochen. Er sagt, zu Zeiten des Neoliberalismus war das so eine Gruppe, da war Bernie Sanders, er und noch zwei Leute, einfach um einen kleinen Ort zu haben, wo sie miteinander mal über was anderes reden konnten als über neoliberale Themen. Inzwischen ist das der größte Caucus. Das heißt, eigentlich waren sie erfolgreich, aber nicht erfolgreich genug. Und das führt bei der DSA jetzt zu einer komplizierteren Diskussion. Dort sagen jetzt einige junge Leute, nicht besonders originell, das wurde auf der US-Linken schon immer diskutiert, ja, vielleicht brauchen wir was ganz anderes. Vielleicht ist es nicht sinnvoll, auf den Listen der Demokraten zu kandidieren. Vielleicht brauchen wir eine echte neue Partei. Der Wahlaufruf der DSE beschrieb die Auseinandersetzung zwischen Demokraten und Republikanern als eine Auseinandersetzung zwischen zwei Fraktionen der herrschenden Klasse. Ich glaube, das ist doch stark vereinfacht, denn es gibt schon Unterschiede zwischen den beiden Parteien. So, und da wurde gesagt, wir brauchen eine echte Partei der Arbeiterklasse. Ambitioniertes Ziel in einem Land, das ein Zwei-Parteien-System etabliert hat und wo am Ende im Worst Case, wenn man die Demokraten spaltet, der lachende Dritte die Republikanische Partei ist. Aber ich beschreibe das eben auch, um die Bandbreite der Diskussion, die wir jetzt hier in dem Land haben, mal darzustellen. Wer gewinnt, wohin das geht, ist offen, aber im Moment wird mit harten Bandagen diskutiert und so soll das auch sein. Meine Hoffnung wäre, dass die, die Linkszentristen in der Demokratischen Partei den Bruch mit dem Neoliberalismus vollenden und vollziehen und dann die Trump-Zeit nutzen, um sich zuallererst auf die Arbeiterinnen und Arbeiter zu konzentrieren, ohne allerdings, wie das beispielsweise das BSW in Deutschland was macht, dann andere mit Füßen zu treten. Also Bernie Sanders beispielsweise hat sich nie gegen Migrantinnen und Migranten, gegen Transmenschen, gegen LGBT-Leute gewandt, sondern er war immer, wenn es wichtig war, an deren Seite. So, und das ist die Kunst, die man hinbekommen muss. Mehrheiten ansprechen, aber solidarisch mit Minderheiten zu sein, wo sie Hilfen brauchen.
Und ist das diese Neuausrichtung der Demokratischen Partei, du musst jetzt für uns auch nicht so einen Glaskugelblick machen, aber vielleicht wollen Leute, die uns hier zuhören, schon ein Gefühl dafür bekommen, wie realistisch ist das eigentlich? Na, also, dass da jetzt von Zentristen so ein Bruch mit dem Neoliberalismus vollzogen wird, dass vielleicht auch die Partei Linke in den Konflikt geht. Also ich wünsche mir ja noch immer irgendwann, weil Bernie Sanders ist einfach schon zu alt. So.
Ja.
Great guy, love him, aber eine dritte Kampfkandidatur von ihm, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber, come on, man hat so krass geniale Leute wie AOC, ja. Also Alexandria Ocasio-Cortez, so, und weiß nicht, ist das realistisch, dass wir von so jemandem wie ihr dann in 4 Jahren da eben bei den Nominierungskämpfen da ein Ticket sehen, oder?
Also erstmal, ich würde nicht zu pessimistisch sein, weil ich beschrieb das eben schon, die US-Linke hat in den letzten 10 Jahren eine ganze Menge erreicht, und auch wenn sie selber das oft so nicht sieht, sie hat das Land und die Politik verändert. Es ist also möglich, dass die Demokraten weiter nach links gerückt werden, und auch wenn mancher, der jetzt zuhört, sagt, oh, das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, passierte das auch mal. Also unter Franklin D. Roosevelt haben die Demokraten eine Politik gemacht, wo sie gesagt haben, wir wenden uns gegen Autoritarismus im Innern. Es gab auch in den USA eine Nazi-Partei. Und im Äußeren, damals Adolf Hitler, Mussolini, da haben die gesagt, wir machen eine Politik, wodurch Staatsintervention, aber eben ohne den Antisemitismus und Konzentrationslager, sondern die haben gesagt, wir machen eine linkssozialdemokratische Politik, die wieder liefert für den Arbeiter. Und es hat auch einigermaßen funktioniert. Das heißt, es war möglich. Und selbst bei den Republikanern in den USA ist das ja ein bisschen anders als bei uns. Da gibt es verschiedene Fraktionen auf beiden Seiten. Es gab auch mal progressive Republikaner, die sich für Sozialprogramme eingesetzt haben und für den Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter. Das heißt, die Veränderungen sind möglich. AOC ist auf jeden Fall ein Name, den man auf seinem Ticket behalten muss, wenn erstens sie sich entscheidet, weiter in der Politik zu bleiben. Sie hatte nach den Midterm-Elections durchaus mal angedeutet, dass sie auch überlegt, ob das weiter ihre Lebensplanung ist. Also man denkt immer, Politiker bleiben für immer. Politiker können sich auch entscheiden und Politikerinnen auch zu sagen, ich mache was anderes mit meinem Leben. Wenn sie weiter in der Politik bleibt, dann hat sie eine gute Chance. Sie ist hier eine totale Celebrity. Sie wird in die Late-Night-Shows eingeladen. Sie ist bekannt über ihre sozialen Medien und auch ansonsten. Aber das gehört zur Wahrheit dazu. Es gibt auch eine Entfremdung zwischen ihr und den Democratic Socialists of America. Das heißt, sie wurde jetzt nur noch von der DSA in New York offensiv unterstützt. Die DSA auf Bundesebene hat sie nicht mehr unterstützt. Sie hat auf dem Nominierungsparteitag erkennbar auch Kompromisse mit den Zentristen gemacht, weil sie beispielsweise die Frage der mangelnden Unterstützung für die Menschen, die sich für die Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzt, die hat sie einfach schön geredet. Also sie hat dort in ihrer Rede gesagt, Kamala Harris setzt sich ohne Unterlass für einen Waffenstillstand ein. Es war eine etwas knappe Zusammenfassung dessen, was gerade bei den Demokraten in dieser Frage passiert. Deswegen gibt es auch Kritik an ihr. Und dann kommt so die übliche Kritik dazu, sie sei zu abgehoben, sie kommt nicht mehr zu Versammlungen. Naja, da würde ich sagen, also wer jetzt diese Rolle im Kongress hat, der hat auch andere Prioritäten. Und dass man im Parlament, um Dinge durchzusetzen, auch Kompromisse machen muss, das gehört zum Leben dazu. Aber da kann es durchaus sein, dass sie als nicht mehr DSA-Sozialistin, sondern als unabhängige Linke eine stärkere Rolle bekommt. Bernie Sanders ist ja auch nicht Mitglied der DSA. So, also insofern, ich glaube nicht, dass sie in 4 Jahren schon auf dem Ticket stehen wird, aber ich glaube, sie kann die Wortführerin der Linken in den USA werden, denn du hast es ja richtig gesagt, Bernie, ich mag ihn wirklich gerne. Ich hatte mal die Ehre, ihn selbst zu treffen hier, als in Berlin er bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Gast war. Habe ich eine Veranstaltung mit ihm moderiert. Er ist wirklich ein toller Typ und wirklich 100% aller Linken, die ich in den USA treffe, sind links geworden wegen Bernie Sanders. Also wirklich, ist ein riesen Einfluss von ihm, aber er ist 83. Der ist jetzt für 6 Jahre nochmal als Senator gewählt worden. Das ist schon ordentlich. Ich glaube, da sind alle gut beraten, sich auch nach neuen Kadern in der Linken umzuschauen.
So, ihr Lieben, ich muss die Pause hier für einen klitzekleinen Werbeblock nutzen, denn Dissens braucht dringend euren Support. Denn nur mit eurer Unterstützung kann ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich mit einer Spende diesen Podcast hier am Laufen halten. Das klingt viel, aber es braucht tatsächlich immer auch noch ein paar Leute mehr, um die Zukunft von Dissens zu sichern. Ja, und wenn du noch kein Fördermitglied bist und wenn du es dir gerade leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt, das erfährst du in den Shownotes. Und natürlich gibt es da auch alle Infos, wie du Dissens supporten kannst. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Stefan Liebig. Er ist Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York.
Ja, Bernie Sanders ist wirklich Superhero-like. Es ist so lustig, dann auch so alte Videos zu sehen, wo er dann exakt dieselben Punkte sagt, wie heute auch. So. Also so viele Jahre so stabil, bewundernswert, genau. Aber ja, Stefan, wir sind gespannt, welche Entwicklungen da die US-Linke nehmen wird in den nächsten Jahren. Werden das verfolgen. Danke dafür, deine Einschätzungen, die waren da jetzt auf jeden Fall wertvoll. Vielleicht können wir jetzt nochmal den Bogen schlagen hin zu, was werden eigentlich die nächsten 4 Jahre Trump bedeuten, wenn er dann im Januar ins Weiße Haus einzieht. Um aber den Bogen zu schlagen von der US-Linken auf Trump jetzt, können wir vielleicht drauf schauen, was Trump eigentlich mit der US-Linken im weitesten Sinne vorhat. Denn da wurden schon von ihm, mal sehen, was er dann durchziehen wird, massive Repressionen eben angekündigt. Das soll zum einen die pro-palästinensische Solidaritätsbewegung in den USA treffen, aber auch linke Sozialisten, Kommunisten hat er explizit angesprochen, benutzt dann ja für ihn tatsächlich typische krasse Worte wie Enemy Within, ja, also der Feind im Inneren so. Genau, deshalb vielleicht mal dein Blick darauf, was werden da mit Blick auf Repression, mit Blick auf Rote Socken-Kampagne, da sprechen ja viele auch schon irgendwie aus dem linken Kontext so von Red Scare 3.0, also in der US-Geschichte gab es ja schon 2 Wellen, wo mit staatlichen Mitteln massiv Repression gefahren wurde gegen Linke. Ist da sowas möglich, so eine Repressionswelle, zum einen gegen die pro-palästinensische Bewegung, aber gegen Linke im Allgemeinen auch?
Er hat Linke als Ungeziefer bezeichnet, das ausgerottet gehört. Das ist eine Sprache, die man wirklich aus dem Faschismus kennt. Das macht einerseits Angst. Andererseits ist für ihn jeder ein Sozialist, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also er ist sozusagen jemand, der hat den Begriff des Marxisten und des Linksseins und so auch völlig entwertet. Vor vielen Jahren war es undenkbar zu sagen, man ist Sozialist. Heute ist ja irgendwie aus seiner Beschreibung jeder ein Sozialist oder Marxist oder Kommunist. Hat er Kamala Harris, Comrade Kamala, the Radical Marxist, was ein Witz ist, aber so hat er sie bezeichnet. Hm. So, die Gefahr ist, glaube ich, weniger, vielleicht irre ich mich, aber mein Eindruck ist, die Gefahr ist weniger, dass er sich auf explizit linke Gruppen stürzt, sondern dass er generell das Meinungsspektrum einengt, indem er Kritik weniger möglich macht. Das heißt, er wendet sich gegen Medien. Ne? Er hat gesagt, er will Medien die Lizenzen entziehen, die kritisch sind. Die Late-Night-Show-Hosts machen sich jetzt ernsthaft Sorgen, wie das mit ihren Sendungen weitergeht. Also ob das künftig noch möglich ist. Das ist schon eine krasse Einschränkung. Und weil du die pro-palästinensische Bewegung ansprichst, hier muss ich nochmal kurz einen Exkurs machen zu diesem Thema, weil im Wahlkampf spielt eigentlich Außenpolitik keine große Rolle in den USA. Und auch das Thema Ukraine hat in diesem Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt, obwohl die USA der größte Waffenlieferant für die Ukraine sind. Die Linke hat die Waffenlieferung in die Ukraine immer unterstützt und die Sanktionen gegen Russland auch. Die Kritik in den USA kam hier von rechts, von Leuten, die gesagt haben, die Invasion an der südlichen Grenze, die ist viel wichtiger als die Invasion in einem Land, das wir kaum auf dem Globus finden. Also Ukraine war kein großes Thema. Anders war es beim Krieg im Nahen Osten. Und da ist es wichtig zu wissen, dass in den USA mehr Jüdinnen und Juden leben als in Israel und ganz viele Menschen mit arabischem Hintergrund. Und unter den Jüdinnen und Juden gab es ein großes Meinungsspektrum, wurde hier viel kontroverser diskutiert als in Deutschland. Unter jugendlichen Jüdinnen und Juden ist das Stimmenverhältnis zur israelischen Regierung 50-50, also die Hälfte unterstützt die israelische Regierung, die Hälfte ist dagegen, weswegen es auch nicht überraschend ist, dass es hier viele jüdische Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die bei den Protesten gegen den Gaza-Krieg vor Ort sind. Hm. So, nun war die Frage, wie beeinflusst das die Wahlen? Und viele Linke haben gesagt, naja, Kamala Harris Kurs, dass sie da Teil der Biden-Regierung ist, die die Waffen an die israelische Armee liefert für einen Krieg, der lange sich nicht mehr an das humanitäre Kriegsrecht hält, das wird uns massiv Stimmen kosten. Und die haben jetzt auch Beispiele. Es gibt immer das Beispiel aus Dearborn in Michigan, einer Stadt mit 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wo jetzt Donald Trump gewonnen hat, Kamala Harris verloren hat. Letztes Mal hatte noch Joe Biden dort 2/3. In der Stadt leben halt mehr als die Hälfte sind arabischen Hintergrunds. Dann wird Jill Stein zitiert und gesagt, nein, die hat 18% in der Stadt bekommen. Da seht ihr mal, wie falsch das war. Ja, die Politik der Demokraten in dieser Frage war falsch, aber nein, das war am Ende nicht wahlentscheidend. Weil der Abstand so groß war zwischen Trump und Kamala Harris, dass das am Ende nicht ins Gewicht fiel. Also Jill Stein als die Kandidatin mit der Pro-Gaza-Kampagne hat nicht mehr Stimmen bekommen als RFK Jr., der gar nicht mehr zu den Wahlen angetreten ist. Beide 0,5% der Stimmen. Deswegen, es war eine falsche Politik. Aber nein, es war nicht wahlentscheidend. Und da kommt auch der Irrtum mit Donald Trump. Und das hat mich wirklich viele Nerven gekostet, dass Leute sagen, wir gehen nicht zur Wahl oder wir wählen sogar Donald Trump, weil wir so wütend sind über die Demokraten und nicht geschaut haben, was die Position von Donald Trump ist in der Nahostfrage, der voll in der Tasche von Netanyahu ist. Die jubeln dort.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist wirklich furchtbar. Und ja, der wird die pro-palästinensische Bewegung bekämpfen. Das wird er tun. Er wird gegen linke Gruppierungen vorgehen, das wird er auch tun. Und es wird immer die Frage sein, wie stark ist die Gegenmacht? Und wenn die Gegenmacht im Kongress und im Supreme Court nicht mehr da ist wegen der Mehrheiten, dann wird die sich außerparlamentarisch zeigen müssen. Wird man schauen, wie stark er sich raustraut, wie stark die Gegenbewegung ist, wie resigniert die Leute auch sind. Viele sind gar nicht mehr so aufgeregt wie beim letzten Mal, weil die hatten ja schon mal 4 Jahre. Es ist eher so eine Nein, nicht schon wieder Stimmung. Also ob es jetzt Massenbewegungen auf der Straße gibt, das muss ich erst mal zeigen. Und dann gibt es ganz viele Nadelstiche. Also einer kann auch uns hier betreffen. Also es gibt in den USA einen Foreign Agent Registration Act, FARA, nachdem Organisationen, die aus dem Ausland finanziert werden, als ausländischer Agent definiert werden können. Das kennen wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung auch aus anderen Ländern, aus Russland, aus Algerien, aus Israel. Es ist immer wieder passiert. Und tatsächlich hat die letzte Trump-Regierung das versucht mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ach echt, in Bezug auf euch,
ja. Ja, okay. So, und wir werden sehen, ob sie das wieder wieder neu aufnehmen wollen. Also, und das trifft nicht nur uns, sondern viele NGOs, die auch aus dem Ausland ihre Finanzierung bekommen. Es wird also ungemütlicher und es wird eine Auseinandersetzung. Und ich sagte es ja schon, er plant einen Staatsumbau. Und da sind wir beim Projekt 2025, ja.
Ja, gute Überleitung. Lass genau da vielleicht mal drauf schauen. Ne? Also ich meine, was auf jeden Fall ja klar ist, ist, dass das Leben von ziemlich vielen Menschen in den USA schlechter und gefährlicher wird. Ne? Das Leben von migrantisch gelesenen Menschen, African Americans, Frauen, Transmenschen, Linken und natürlich auch den vielen Armen und prekär Beschäftigten in den USA. Genau, aber vielleicht können wir tatsächlich mal auf dieses besagte Project 2025 schauen. Das wurde ja schon im Vorfeld der Wahl da lanciert von der christlich-nationalistischen Heritage Foundation und ist ja ein Riesenschinken, so auf mehr als 900 Seiten wird da so eine Agenda für ja einen autoritären Umbau der US-Demokratie ausbuchstabiert. Geht zum Beispiel um das Recht auf Abtreibung, auch um Klimaschutz, ne, auch den Schutz von Minderheiten, der eingeschränkt werden soll. Massendeportationen von Migranten sind ein Thema. Und auch eben ein tiefgreifender Umbau der amerikanischen Exekutive, also wo versucht werden soll, wenn das denn durchgezogen wird, da einen politisch neutralen Regierungsapparat eben zu einem hörigen Machtinstrument zu machen und da getreue, loyale Leute eben zu installieren. Liest sich, wenn man das irgendwie halt so Headlines darüber liest oder Teaser oder vielleicht auch mal einen kleinen Blick auf so Bullet Points, die es ja auch im Netz kursieren, was da alles so drinsteht, dann liest sich das ja wahrlich wie eine Horrorshow. Mhm. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Hintergründe davon einordnen, was vielleicht auch Kernelemente sind, weil ich glaube, viele, die uns jetzt hier zuhören, haben das vielleicht mal gehört, aber können sich nicht viel drunter vorstellen, wie tiefgreifend das vielleicht am Ende sogar sein kann.
Ja.
Also vielleicht kannst du mal schildern, was handelt sich da Project 2025 und wie weit könnte das eigentlich gehen?
Ja, leider ist das Thema Demokratie im Wahlkampf nicht zu einem wahlentscheidenden Thema geworden. Kamala Harris hat sich erst selber ein bisschen drumherum gedrückt. Dann haben die Demokraten versucht, das Projekt 2025 zum Thema zu machen. Hat Donald Trump gesagt, ich habe damit gar nichts zu tun, ich kenne die Leute nicht, ob es gelogen ist. Und dann hat sie ganz zum Schluss nochmal so eine Rede gehalten an der Ellipse in Washington, wo Donald Trump damals am 6. Januar 2021 die Rede hielt, die die Leute aufgestachelt hat zum Sturm auf das Kapitol. Alles das war am Ende nicht wahlentscheidend und ich habe auch mit Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern im ländlichen Amerika gesprochen. Die sagten bei den Türgesprächen, dass der putschen wollte und so, das interessiert die Leute nicht. So, und Kamala Harris hat gesagt, wir wollen hier versuchen, eine neue Seite aufzuschlagen und nach vorne zu schauen. Und so, das wollten die Wählerinnen und Wähler in ihrer Mehrheit nicht. Die haben gesagt, Make America Great Again, Demokratie interessiert uns nicht, Projekt 2025, wissen wir nichts drüber, wollen wir nichts drüber wissen, haben wir auch keine Angst vor. Was ist das also? Im Jahr 2022 hat eine rechte Denkfabrik namens Heritage Foundation, die schon bekannt dafür ist, dass sie schon seit längerem gegen Schwangerschaft, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch vorgeht, dass sie gegen LGBTQ-Menschen vorgeht. Diese rechte Organisation hat sich zusammengetan mit 140 ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Donald Trump. Also natürlich kennt er die. Ne? Und die haben gesagt, beim letzten Mal sind wir da so ein bisschen unvorbereitet ins Weiße Haus gestolpert. Das passiert uns nicht nochmal. Wir arbeiten also einen Fahrplan, wie wir das Land umbauen. Wie der Rechtsstaat durch rechte Fantasien ersetzt wird. Und das haben sie detailliert ausgearbeitet. Der größte Teil ist ein 900 Seiten dicker Teil davon. Der heißt Mandate for Leadership, ein Mandat für die Führung des Landes. Und da stehen eben solche Sachen drin, wie die du erwähnt hast. Also in den USA ist es jetzt schon so, wenn du ins Weiße Haus einziehst, kannst du einen ganzen Schwung deiner Leute mitbringen. Das ist in Deutschland nicht so. Also als ich war mal Landesvorsitzender der PDS in Berlin. Als wir 2001 das erste Mal in die rot-rote Regierung eingezogen sind, da konnten wir irgendwie 6 Referenten mitbringen und der Rest waren Beamte, die aus West-Berlin waren, die da schon immer saßen. So in den USA kannst du ins Weiße Haus gehen, dann 1000 Leute mitbringen und dann gehen die, die vorher republikanisch nominiert waren. Was Trump will, ist, der will sozusagen Massenentlassungen vornehmen und überall in allen Ecken und Enden der Staatsverwaltung seine Leute, seine ideologisch gestählten rechten Republikaner unterbringen. Dann haben sie verschiedene Einzelpunkte benannt. Du hast schon gesagt, Immigration, Massenabschiebungen. Er hat ja jetzt schon angekündigt, dass er das Recht auf Citizen Birthright für undokumentierte Migranten abschaffen will. Das heißt, bisher ist es so, wenn jemand auf dem Boden der USA zur Welt kommt, ist er US-Bürger oder US-Bürgerin. Hm. Er sagt jetzt, dieses Recht will er abschaffen für diejenigen, die keine Papiere vorweisen können, warum sie hier in den USA sind. Und 87% seiner Wählerinnen und Wähler unterstützen seine Pläne für Massenabschiebung, die in diesem Projekt 2025 vorgesehen sind. Dann will er das Recht auf freie Rede gegenüber Journalistinnen und Journalisten und Protestierenden einschränken. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben schon hatten, Palästina-Solidarität. Aber es geht auch darüber hinaus. Dann beim Schwangerschaftsabbruch wollen sie die FDA, das ist die Organisation, die Arzneimittel genehmigt oder eben nicht genehmigt, dazu bringen, durch politische Entscheidung, das Medikament Mifepristone, was im Moment für Schwangerschaftsabbruch das übliche Medikament ist, gerade in den Staaten, wo es nicht mehr möglich ist, in Kliniken Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, dieses Medikament, dem wollen sie die Zulassung entziehen. Und, das ist echt krass, sie wollen die Versendung von Medikamenten und Mitteln, die zu Schwangerschaftsabbrüchen genutzt werden kann, per Post unterbinden. Also wird am Ende darauf hinauslaufen, dass sie die Briefe öffnen und gucken, ob da Tabletten drin sind, die gegen Schwangerschaftsabbrüche vorgehen. Hm. Und dann auch ganz besonders fies, sie wollen in Schulen, die nicht so unterrichten, wie sie es für richtig halten, bezogen auf die US-Geschichte, ein ideologisch aufgeladenes Thema, wie über die US-Geschichte berichtet wird. Es gibt einige republikanische Bundesstaaten, die sagen, es darf nicht auf eine Weise unterrichtet werden, die für eine ethnische Gruppe unbequem ist. Was sie damit meinen ist, wenn über die Sklaverei berichtet wird, dann könnten sich ja die Weißen unwohl fühlen, deswegen berichten wir nicht darüber in den Schulen. Oder LGBTQ, die weiß, dass da in Bibliotheken Bücher verboten werden in einigen rechten Bundesstaaten. Und Schulen, die da, öffentliche Schulen, die da weiter über die Wahrheit informieren wollen, denen wollen sie die staatliche Unterstützung entziehen. Hm. So, und das sind alles an allen möglichen Ecken und Enden des Staates, nehmen sie einen Umbau vor. Und dass sowas erfolgreich sein kann, das haben wir ja hier in Europa gesehen. Also Ungarn war einer der freiesten Staaten schon zu Zeiten des Sozialismus. Und nach dem Sozialismus haben die ganz bewusst versucht, Demokratie aufzubauen. Und dann ist in den vielen, vielen Jahren Viktor Orban die Möglichkeit des Rechtsstaates und des Widerspruchs immer weiter eingeschränkt und ausgehöhlt worden. Ja, und das ist das Vorbild. Da wollen die hin. Und das meinen die ernst. Und es gibt aufgrund der Mehrheiten auch keine Checks and Balances dagegen mehr, außer die Öffentlichkeit außerhalb des Parlaments und der Regierung.
Ja, was ja früher oder zum Einzug Donald Trumps 2016, da erinnere ich mich noch dran an Gespräche, wo Leute dann sowas gesagt haben wie, ja, aber es gibt ja auch noch einen Parteiapparat, es gibt ja noch die Republikaner, die da vielleicht als Korrektiv wirken können. Und das war vielleicht 2016 auch noch so ein bisschen so. Heute ist es, glaube ich, nicht mehr so. Also mir scheint, dass der Trumpismus, der Rechtsautoritarismus in den Republikanern auch so die dominante, also in der Partei, die dominante Plattform ist. Vielleicht kannst du da mal schildern, was wir da erwarten können, weil wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, dass der Senat an die Republikaner wiedergegangen ist, dass das Repräsentantenhaus möglicherweise in der Hand der Republikaner bleibt. Ja. Und da stellt sich vielleicht die Frage, was ist die Republikanische Partei heute, 2024, im Vergleich zu 2016 für eine Partei? Wie stark ist die auf Kurs gemeinsam mit Donald Trump?
Ja, dazu muss man erstmal ein paar Worte zu den US-Parteien als solches sagen, weil die wirklich sehr anders sind als in Deutschland. Wir haben die beiden großen Parteien, die sich beide auch als große Zelte bezeichnen, Big Tent. Und ich beschreibe das immer so, bei den Demokraten versammeln sich Linke, Grüne, Sozialdemokraten, Teile der CDU und Teile der FDP. Und bei den Republikanern versammeln sich die anderen Teile der CDU, CSU und der FDP und die AfD. Und diese Partei hat Donald Trump voll auf Kurs gebracht. Das ist inzwischen ein zum Teil rechtsradikaler Personenkult. Seine Schwiegertochter ist eine der Vorsitzenden dort. Und die haben auch keinen richtigen Vorstand oder einen richtigen Vorsitz, die entscheiden, sondern die Entscheidung trifft der Parteiführer, was übersetzt wird mit der jeweilige Präsident. Also der Parteiführer der Demokraten ist Joe Biden und nicht irgendein Vorsitzender. Das heißt, Donald Trump ist derjenige, der das Sagen hat, und er hat die Partei auf Kurs gebracht. Und das ist ihm gelungen dadurch, dass er eine ganze Reihe von Opportunisten in dieser Partei hat. Menschen, die noch vor einigen Jahren offen gegen ihn opponiert haben, aber inzwischen sich zu Speichelleckern und, Entschuldigung, Arschkriechern verwandelt haben, die einfach alles sagen, was Donald Trump hören möchte. Das sind die Leute, die dort sind. Und dann gibt es einen rechten Flügel, die MAGA-Republikaner. Ja, da sind Rechtsradikale, aber auch Verrückte. Also wer mal Marjorie Taylor Greene oder Lauren Boebert googeln möchte, das sind Leute, die in dieser Partei mittlerweile das Sagen haben. Das hat die Partei auch verändert in einer ganzen Reihe von Punkten. Also die Republikaner waren früher eine Partei, die immer krass für Freihandel waren. Das ist nicht mehr der Fall. Donald Trump ist protektionistisch, der will keinen Freihandel mehr. Das waren diejenigen, die beispielsweise bei dem Krieg Russlands gegen die Ukraine früher gesagt hätten, alles was gegen Moskau ist, da sind wir volle Kanne dabei. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Inzwischen gibt es da eher so eine anti-ukrainische Tendenz und die sagen, na lass uns doch einen Deal machen mit Putin und dann haben wir hier Ruhe im Karton. Es ist eine andere Partei geworden, aber sie sind ihm zu wählen. Ich habe noch vor den Wahlen mit einem Republikaner gesprochen, den ich von früher kenne, aus meiner Zeit im Bundestag. Der war früher im Kongress und der sagte, für den Fall, dass Donald Trump verliert, auf den er damals setzte, hätten sie schon vorbereitet, dass die moderaten Republikaner die Partei wieder zurückerobern. Das kann man jetzt wohl vergessen. Also jetzt hat Trump das Sagen und die Opportunisten werden noch opportunistischer sein. Und ja, das wird hart. Kleiner Hoffnungsschimmer ist, wenn die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen, dann wird das eine sehr knappe Mehrheit werden. Und die haben jetzt schon in den letzten zwei Jahren eine sehr knappe Mehrheit gehabt. Und da war die Situation, dass die rechten MAGA-Republikaner ein Erpressungspotenzial hatten, weil die Mehrheit so knapp war, dass einfach mehr MAGA-Republikaner waren. Die haben nur Chaos gestiftet. Die haben dafür gesorgt, dass Kevin McCarthy, der am kürzesten amtierende Sprecher des Repräsentantenhauses in der US-Geschichte war, weil sie ihn gleich wieder abgesetzt haben. Die haben dafür gesorgt, dass kein richtiger Haushalt zustande kam. Und auch Donald Trump wird Geld benötigen. Der hat schon ins Wahlprogramm schreiben lassen, dass die Absage an Verschuldung und so, das hat er alles aufgeweicht, weil er natürlich weiß, dass es nötig ist. Und da bin ich mal gespannt, wie diese Republikaner mit ihrer knappen Mehrheit dann umgehen. In der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren, waren Entscheidungen im Repräsentantenhaus nur möglich, wenn die Demokraten die Republikaner unterstützt haben. Warum die das jetzt tun sollten, da gibt es eigentlich keinen Grund für. Also ich will die Lage nicht schönreden, das ist alles schlecht, aber es ist auch nicht so, dass er einfach machen kann, was er will. Aber nicht, weil dort demokratischere Republikaner sind, sondern weil rechtere Republikaner eine Blockademinderheit haben.
Okay. Ja, danke dir für die Einschätzung. Was mich vielleicht auch noch interessiert hätte, ist, was ist eigentlich von ihm und seiner Administration in Sachen Wirtschaft und Sozialstaat zu erwarten? Und vielleicht auch noch damit verbunden, Welchen Einfluss wird vielleicht auch Big Business in seiner Administration haben, beziehungsweise eine Person ganz explizit, der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, ja? Also ich glaube, wenn Leute den Wahlkampf ein bisschen verfolgt haben, den US-Wahlkampf auch von hier aus Deutschland heraus oder aus Europa, dann werden sie mitbekommen haben, dass der massiv Kampagne für Donald Trump gefahren hat, mit Geld, auch durch politische Einflussnahme auf seiner Plattform X, ja. Und zuletzt auch so ein Gaga-Instrument, so eine Millionenlotterie, ne, wo in Swing States Wähler zugunsten von Trump mit Geld mobilisiert wurden. Ja. Ich glaube, man kann festhalten, dass die beiden irgendwie Brüder im Geiste sind, beide irgendwie so sexistische, rassistische Selfmade-Männer, die politisch rechtslibertär bis reaktionär sind, so. Und wir haben jetzt schon gesehen, wie der Trump-Sieg, wie die Märkte drauf reagiert haben. Es sind einige Superreiche, sind reicher geworden. War erwartbar, weil da ist irgendwie mit Steuergeschenken und sonstigen Sachen zu rechnen. Elon Musk allen voran reich geworden. Aber was da auch im Raum steht, ist sogar, dass er Teil der Regierung werden könnte. Also so ein Unternehmer, der dann plötzlich in der Trump-Regierung für Regulierung von Unternehmen zuständig sein könnte. Da war irgendwie vor der Wahl die Rede von möglicherweise in einer Art Department of Government Efficiency, ja, das leiten könnte, wo er dann Regierungsausgaben kontrolliert und vielleicht sogar die Vergabe von Regierungsgeldern. Also muss man auch dazu sagen, dass Elon Musk seine Firmen wie SpaceX massiv gepampert werden durch staatliche Gelder. So, der wäre nicht so reich, wenn es nicht diese ganzen staatlichen Gelder gäbe. Deswegen mal diese zwei Fragen, welchen Einfluss könnte er da sogar auf die Trump-Regierung haben? Und dann vielleicht die etwas allgemeinere Frage, welche Folgen die Trump-Regierung dann am Ende für Arbeitnehmer, vielleicht auch für Gewerkschaften und den Sozialstaat hat, für öffentliche Ausgaben. Ich glaube, die Antwort darauf ist allgemein klar, aber vielleicht hast du da so ein paar Punkte, auf die wir Augenmerk legen müssen.
Ja, leider ist es vielen Wählerinnen und Wählern hier nicht klar. So, die haben gesagt, wir sind unzufrieden mit unserer wirtschaftlichen Situation aus vorhin beschriebenen Gründen und auch nachvollziehbar. Und deshalb wählen wir jetzt Trump und ihnen ist nicht klar, dass er ihnen nicht helfen wird, sondern Donald Trump hat klar angekündigt, offiziell und dann aber auch in kleinem Rahmen, das wurde dann aber geleakt, dass er natürlich den reichen Leuten weiter ihre Steuern senken will. Er will die Rechte von Gewerkschaften einschränken, die bei Kamala Harris und Joe Biden ausgebaut wurden. Hier auch eine Anekdote aus der Vergangenheit, als der erfolgreiche Streik der Automobilarbeiterinnen und Automobilarbeiter von der Gewerkschaft UAW stattgefunden hat, ist Joe Biden als erster im Amt befindlicher Präsident dorthin gefahren, hat sich an die Seite der Streikenden gestellt. Und Donald Trump hat auch vor Arbeitern geredet, weswegen einige deutschen Medien berichteten, beide buhlen um die Arbeiter. Nur der Unterschied war, Donald Trump war in einem gewerkschaftlich nicht organisierten Betrieb auf Einladung des Managements. So, das ist ungefähr die Linie. Der wird so tun, als wenn der an der Seite der Arbeiter ist, wird aber faktisch die Reichen unterstützen und die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter einschränken. Das ist wirklich traurig. Ja, die Rolle der reichen Leute. Ich habe gerade gestern eine Dokumentation gesehen über die Geschichte des US-Kongresses und des Repräsentantenhauses. Und da gab es eine Phase, in der die Bosse alles in der Hand hatten. Da sind wirklich die Ölbarone, die Eisenbahnbarone, die waren Senatoren und Abgeordnete und haben alles entschieden. So, das ist lange her, aber das ist ein bisschen was, was wir wieder erwarten dürfen. Donald Trump wird eine Politik machen, wo seine Kumpels, seine reichen Kumpels, wahrscheinlich weniger durch Rechtslage, sondern mehr durch persönliche Zugeständnisse, ihre Interessen durchsetzen. Man konnte das sehr unschön auch schon im Vorfeld sehen, dass der andere Reiche, nämlich Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon, dass der in seiner Zeitung, der Washington Post, die bisher übliche Wahlempfehlung, die die Redaktion schon vorbereitet hatte, unterdrückt hat. Er war auch einer der schnellsten, der Donald Trump zur Wahl gratuliert hat. Das hat er auch 2016 schon gemacht, während er Joe Biden nicht gratuliert hat. Der hat auch massenweise staatliche Aufträge und hofft natürlich auch auf Gefallen. Das heißt, die reichen Leute, die klemmen sich an die Seite von Donald Trump und erzählen dem, was er hören will. Das mag er. Und dann rechnen sie auf entsprechenden Einfluss. Und ja, das kann darauf hinauslaufen, dass sie auch Posten bekommen, wo sie selber Entscheidungen treffen können. Trump hat beispielsweise eine Frau zur Bildungsministerin gemacht in seiner letzten Regierung, die gegen das Bildungsministerium war. Die wollte das Bildungsministerium abschaffen. Oder jetzt redet er darüber, dass der Corona-Leugner Robert F. Kennedy Jr. Zuständig für die Gesundheitsbehörden werden können. Die Zahl der Impfungen hier nimmt übrigens gerade zu, weil die Leute nicht wissen, ob sie im Januar noch Impfungen gibt, weil man nicht weiß, was mit dieser neuen Regierung passiert. Das heißt, der hat das drauf, Sonnenleuten tatsächlich auch Einfluss und Macht zu geben. Und das wird alles am Ende zu Lasten der Menschen gehen, die jetzt zu Recht wütend waren. Und das ist das Bittere daran, dass eben ein Milliardär, der sich für die überhaupt nicht interessiert, dass es ihm gelungen ist, ihre Wut in Stimmen für sich umzumünzen.
Ja, voll. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und das würde ich jetzt kurz vor Ende unseres Podcasts hier nochmal draufschauen, was Trump für die Welt und für Europa bedeutet. Denn der Rechtsruck in den USA wird weltweit sicher auch die Rechte stärken. Dann müssen etwa die Leute in der Ukraine oder in Gaza Schlimmes befürchten. Die Unterstützung für die Ukraine steht auf dem Spiel. Da wird gerade schon spekuliert, ob er mit Putin bereits telefoniert hat und dass er da die Ukraine fallen lassen könnte für so einen Diktatfrieden. Das könnte passieren, ja. Und im Nahostkonflikt, auf die Netanyahu-Regierung, in der Teile von einem Groß-Israel träumen, auf eine Carte Blanche. So, und dann haben wir noch die Klimapolitik. Trump hat bereits angekündigt, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten. Wenn die USA sich verabschieden vom Klimaschutz, dann ist das auch ein Signal an andere Staaten. Also schon jetzt ist klar, auch hier wird der Schaden groß sein. Und was erwartest du, Stefan, und welche Fragen stellen sich vielleicht auch mit Blick auf das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA?
Ja, vieles wird anders werden und alles nicht zum Guten. Lass mich mal mit Klima anfangen. Also Trumps Kampagne war Drill, 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 Bohren, Bohren, Bohren. Also er interessiert sich nicht für die Zukunft unseres Globus. Er sagt sich, er ist alt und für seine letzten Jahre will er es noch schön haben. Und ob der Globus dann abbrennt, ist ihm egal. Der ist schon in seiner letzten Amtszeit aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Man darf damit wieder rechnen. Und jetzt, wo gerade die internationale Klimakonferenz COP in Baku begonnen hat, die Leute machen sich dort wahnsinnige Sorgen darüber, weil wenn der größte, historisch größte CO2-Emitter nicht mehr mitmacht, ja, dann wird das einen Dominoeffekt haben und andere sagen auch, sie machen da nicht mehr mit. Und deswegen ist gerade bei jungen Leuten die Angst, hier wirklich mit Händen zu greifen. Also es ist wirklich, das ist die Frage, um die sich große Sorgen machen, und es wird in eine ganz, ganz falsche Richtung gehen. Dann wird es weltweit einen Aufschwung für rechtsradikale, rechtsautoritäre Bewegungen geben. Also auch schon seine letzte Amtszeit hat dafür gesorgt, dass Bolsonaro im Amt war, dass Duterte im Amt war, der Aufstieg der AfD. Alice Weidel hat gesagt, sie drückt Trump alle Daumen und freut sich jetzt über dessen Wahlergebnis. Na klar, der verschiebt die Grenze des Sagbaren immer weiter, und das ist auch für uns in Deutschland dann ein Problem. Aber vor allen Dingen in der Außenpolitik. Und da ist mir eines wichtig, weil ich immer wieder lese, Trump sei ja eigentlich für die Außenpolitik, für den Frieden gar nicht so schlecht, weil er der erste Präsident gewesen sei, der noch nie einen Krieg begonnen habe. Das ist falsch, ist einfach nicht wahr. Also da kann man in die Geschichte gehen. Ich nehme mal Jimmy Carter als ein Beispiel, der keinen Krieg begonnen hat, sondern sich um Deeskalation bemüht hat. Und ist auch deshalb falsch, weil Donald Trump beispielsweise den zu Recht kritisierten Drohnenkrieg, den Obama geführt hat, forciert hat. Er hat ihn, hat dort zugelegt. Das ist also einfach nicht wahr. Er hat die Eskalation im Nahen Osten dadurch verschärft, dass er das Iran-Atomabkommen, das eine ganz, ganz schwierige Verhandlung zwischen der Barack-Obama-Regierung, Iran, der Europäischen Union, Russland und China war, die zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt haben, nämlich die Iraner werden kontrolliert, dass ihre Fähigkeiten in der Nuklearenergie nicht für Waffen eingesetzt werden, und im Gegenzug werden die Sanktionen abgebaut. Das hat er aufgekündigt. Daraufhin gingen die Arbeiten an der Atomwaffe im Iran weiter. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank dafür. Er hat jetzt schon angekündigt, dass er Iran bombardieren würde. Auch einige Linke vergessen, dass beispielsweise die kleinen Erfolge, die Barack Obama im Verhältnis zu Kuba erzielt hat, dass er die alle wieder zurückgedreht hat. Also da haben manchmal auch Linke ein kurzes Gedächtnis und Illusionen. Also damals war die Wut über Hillary Clinton, ihre Außenpolitik, so groß, dass man gesagt hat, da wird Trump toll werden, und hat sich vieles schön geredet. Und jetzt haben sie wieder einiges vergessen. Also nein, da ist nicht viel Gutes zu erwarten. So, nun, seine grundsätzliche Herangehensweise an die Welt ist, er möchte möglichst nicht, dass die USA in Verträge und in Organisationen eingebunden sind. Die sollen machen können, was sie wollen. Und dann erwartet er Gefolgschaft. Das ist so seine grundsätzliche Herangehensweise. Er will lieber Deals machen, als an irgendwas gebunden sein. Und das ist nicht gut. Also zwar finden wir als Linke die NATO keine gute Organisation, aber dass seine Aussage, dass diejenigen Mitgliedstaaten der NATO, die nicht die 2% vom Bruttoinlandsprodukt an Verteidigungsausgaben liefern. Da hat er öffentlich gesagt, er würde Russland ermuntern zu tun, was immer sie wollen, würde diesen Staaten nicht mehr zur Seite stehen. Das ist der Artikel 5 des NATO-Vertrags, der eigentlich sagt, wenn ein Land angegriffen wird, werden alle angegriffen. Das hat er öffentlich aufgekündigt. Da muss man kein NATO-Fan sein, um zur Kenntnis zu nehmen, dass das die europäische Sicherheitslage massiv verändert. Und das geht weiter. Der sagt beispielsweise bei der UNO, da haben die letztes Mal die WHO, die UNESCO, diverse Teilorganisationen verlassen. Sie haben in der UNO nicht mehr aktiv mitgewirkt. Das ist für alle Prozesse, die gerade bei der UNO laufen, hier in New York, ein großer Teil der Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist in und mit den Vereinten Nationen. Auch da ist nichts Gutes zu erwarten. Und wenn wir uns konkret Ukraine anschauen, er hat gesagt, er wird in den ersten 24 Stunden dort den Krieg beenden. Man kann sich ausrechnen, wohin das geht. Ihn interessieren völkerrechtlich gezogene und akzeptierte Grenzen nicht die Bohne. Das hat er bewiesen, als er Marokko gesagt hat, also Westsahara ist jetzt euers, erkennen wir an. Golanhöhen, die zu Syrien gehören, hat der Israel gesagt, erkennen wir jetzt an. Ihn interessieren internationale Grenzen nicht. Deswegen wird er wahrscheinlich der Ukraine sagen, wir liefern euch nicht mehr die Waffen, die ihr benötigt. Ihr müsst einen Vertrag akzeptieren, der einen Waffenstillstand festschreibt, indem ihr auf Territorien, die zur Ukraine gehören, auf die sich Russland und die Ukraine mit dem Ende der Sowjetunion verständigt haben, dass sie das darauf verzichten müssen. Das ist eine ganz, ganz schlechte Nachricht für alle Leute, die mit militärischen Mitteln Grenzen verschieben wollen. Und im Nahen Osten, schon letztes Mal, hat sein Schwiegersohn dort die Verhandlungen geführt und eben dieser Schwiegersohn sagte jetzt in den, ich glaube vor einem Jahr, dass der Gazastreifen ja ein prima Real Estate wäre mit so Seeblick und dass man da ja Hotels hinbauen könnte und so weiter. Das ist deren Sicht auf die Region. Die sehen da Vermarktungsmöglichkeiten und sind bereit, jeden Preis zu zahlen. Das Recht und die Menschen, die dort leben, interessiert sie kein Stück. So, und das sind alles keine guten Nachrichten für die internationale Entwicklung. Für das transatlantische Verhältnis, da ärgere ich mich noch mal eine Runde. Ich fand es furchtbar, dass Viktor Orban, Frau Meloni, Herr Wilders, dass die alle ihre Unterstützung für Trump während des Wahlkampfs zum Ausdruck gebracht haben und dass von Seiten derer, die Trump nicht wollten, nichts kam. Die dachten, es ist eine besonders clevere Strategie, irgendwie nichts zu sagen, weil wenn er dann gewählt ist, hat man ja vielleicht bessere Karten. Ursula von der Leyen hat die ganze Zeit nichts gesagt und ihm dann mit warmen Worten gratuliert. Ich habe gerade gehört, Olaf Scholz hat jetzt auch mit ihm telefoniert und versuchen sozusagen, wie beim letzten Mal, sich da klein zu machen. Am Ende muss Europa einen Weg finden, selbstständiger, ohne die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Sicherheit zu organisieren. Und das bedeutet für mich nicht zwingend, dass man aufrüstet. Man kann auch für Sicherheit auf dem europäischen Kontinent anders sorgen als mit Hochrüstung.
Ja, könnte aber auch bedeuten, dass Europa und Deutschland mehr Waffen liefern müssten. Also ich persönlich bin für Waffenlieferung für die Ukraine, mindestens mal Verteidigungswaffen, denn Putin wird jetzt nicht von der NATO dazu gedrängt, die Ukraine zu überfallen, sondern er will halt Grenzen verschieben und will ein Großrussland und da helfen keine warmen Worte, sondern da hilft Gegenwehr. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man nicht gleichzeitig Bemühungen um Frieden verstärkt und intensiviert. Aber es ist eben eine kompliziertere Frage als, okay, wir liefern jetzt einfach keine Waffen mehr und dann haben wir Frieden. So, das ist halt irgendwie die Aufgabe der Ukraine. Und by the way, wenn jetzt hier bei Zuhörenden Alarmglocken angehen, also für Waffen für die Ukraine zu sein, heißt nicht automatisch allgemein für Aufrüstung zu sein. So, also ich bin persönlich gegen den ganzen Kriegsertüchtigungswahnsinn hierzulande und die Militarisierung, aber es ist eben auch nicht Rheinmetall, was Putin gesagt hat, komm und überfall mal die Ukraine, so, damit wir schön Profite machen können. Also so einfach ist es auch nicht. Gut, aber Stefan, in deiner Partei, da ist das ja auch ein virulentes Thema und es gibt die unterschiedlichsten Positionen und es wird gestritten darüber, wie eine Friedenspolitik, die derzeit angemessen ist, wie die aussehen könnte.
Ich bin ja kein Linksparteipolitiker mehr, sondern hier der Rosa-Luxemburg-Stiftung, deswegen bringe ich mich in diese Debatte auch nicht mehr aktiv ein. Ich sage aber, ich verstehe deine Position, kann sie gut nachvollziehen. Was ich nur faktisch sage, ist, in dem Maße, wie sich die USA rausziehen, muss Europa diese Rolle füllen. Und wie Europa diese Rolle füllt, das müssen die hier diskutieren und entscheiden und durchsetzen. Ich glaube, darauf sind wir nicht vorbereitet und wird jetzt mit brachialer Gewalt auf uns zukommen. Und da bin ich gespannt, wie das passiert, weil es ja auch unterschiedliche Linien gibt. Also Viktor Orban und Frau Meloni und Herr Wilders haben eine andere Sympathie mit Donald Trump als andere Teile Europas. Das wird spannend, aber in keinem Fall gut.
Hm. Ja, Stefan, ich würde zum Schluss gerne nochmal auf Deutschland schauen. Denn parallel zum Trump-Sieg hat es ja hier die Ampel zerhauen und wir stehen vor Neuwahlen. Also die letzte Woche war wirklich so ein bisschen, an einem Zeitpunkt dachte ich so, what the fuck, was passiert hier eigentlich? So wird es wahrscheinlich auch vielen unserer Zuhörenden gegangen sein, wie sich da die Ereignisse überschlagen haben. Genau, und mich hätte mal interessiert zum Schluss, ob es Lehren gibt aus deiner Sicht, die wir hier aus der Wahl Trumps ziehen können. Vor allem vielleicht mit Blick auf so eine zentristische oder noch immer am Neoliberalismus hängende Politik von Grünen und SPD. Also diese Systeme sind natürlich super unterschiedlich, ist ja vollkommen klar. Aber wir erleben gleichzeitig auch hier Ängste und Wut angesichts von Krisen und Unsicherheiten. Wir sehen als Reaktion der herrschenden Politik einen Rechtsruck, in dessen Fahrwasser die AfD-Erfolge feiert. Und wir sehen die Appelle, ne, von Parteien der Mitte, die Demokratie muss gerettet werden und so weiter, während man gleichzeitig die Politik der Rechten macht oder soziale Unsicherheiten schafft. So. Und das, was es eigentlich parlamentarisch bräuchte, Mehrheiten für eine Politik, die soziale Sicherheit und den ökologischen Umbau, der ja nötig ist, ja, die das zusammenbringt, das sehen wir nicht. Ne? Das letzte Mal, dass du hier warst, das war vor dem Bundestagswahlkampf 2021, Stefan. Da ging es hier um Rot-Rot-Grün, damals schon weit weg, heute überhaupt nicht mehr existent. Also woran scheitert das deiner Meinung nach, dass wir parlamentarische Mehrheiten für eine, tatsächlich eine Fortschrittskoalition haben? Da warst du ja immer einer, der für sowas gearbeitet hat, also für so ein rot-rot-grünes Projekt, was jetzt am Ende nicht alles perfekt macht, aber was vielleicht schon wichtig wäre, sowas auch zu haben. Und was denkst du, welche Lehren wir allgemein aus der Situation in den USA und dem Sieg Trumps, welche Lehren wir daraus ziehen können?
Ja. Also ich sag mal, als Rosa-Luxemburg-Stiftung-Vertreter bin ich ja auch Lobbyist und kann mich für eine bestimmte Richtung einsetzen. Ob dann dieser Richtung gefolgt wird, das wird das Leben zeigen. Wir hatten nach den letzten Bundestagswahlen die Situation, dass erstens wegen des, also vor allem wegen des schlechten Wahlergebnisses der Linken, waren die Debatten ja zu Ende. Also jetzt mal abgesehen von den Positionen, die ohnehin schwer zusammenzubringen gewesen wären, gerade mit Blick auf die Außenpolitik, es gab ja einfach keine Mitte-Links-Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und auch wenn das jetzt komisch klingt, die Ampelregierung war die linkestmögliche Regierung im Deutschen Bundestag. Es war sozusagen keine andere Mehrheit da. Hm. So. Und das Problem mit der Ampel war die ganze Zeit, dass man mit Christian Lindner und seiner FDP marktradikale Kräfte, die in der Vergangenheit stecken geblieben sind, als Teil der Regierung hatte und dass diese Position, also Schuldenbremse und Neoliberalismus, dass diese Position aber auch in Teilen der Grünen und in Teilen der SPD auf eine Resonanz gestoßen sind. Also ich habe ja auch Olaf Scholz als Finanzminister davor erlebt. Ich war in meinen letzten Wochen Finanzausschussmitglied. Der hätte auch ohne Christian Lindner war ja für die Schuldenbremse. So, das war sozusagen, der hat dort offene Türen eingerannt. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und ich glaube, das ist der große Fehler. Und auch wenn das viele Deutsche nicht wissen und auch nicht hören wollen, ökonomisch stand die US-Regierung links von der Ampel. Hm. Weil Joe Biden gesagt hat, ja, wir sind bereit mit Steuergeldern und wir sind auch bereit, dafür Schulden aufzunehmen, in die Wirtschaft einzugreifen und in Sozialprogramme zu investieren. Und der hat massiv mit seinem Infrastrukturprogramm und mit dem Programm, was eigentlich Build Back Better hieß und dann Inflation Reduction Act wurde, massive staatliche Investitionen in die Wirtschaft geleitet. Es gab den Chips and Science Act, wo es darum geht, dass man die Abhängigkeit beispielsweise von China in Fragen von Computerchips beheben will, hat das aber auch mit sozialen Fragen verbunden. Und das hat funktioniert. Geringe Arbeitslosigkeit, Inflation ging runter, Wirtschaftswachstum ist deutlich höher als in Deutschland. Es hat nicht funktioniert bei den Wahlen, würde man mir jetzt entgegenhalten, weil die Leute die Ergebnisse nicht gespürt haben. Darüber haben wir ja vorher gesprochen. Aber grundsätzlich diese Richtung und noch stärker, das ist die Richtung, wo man hingehen muss. Das ist mit einer FDP nicht möglich, mit einer wirtschaftsliberalen Grünen-Partei und einer wirtschaftsliberalen SPD auch nicht. Aber ich weiß, in beiden Parteien gibt es unterschiedliche Richtungen, die da auch um die Zukunft ringen. Und ja, na klar, am Ende ist ein Mitte-Links-Bündnis die Antwort. Natürlich. So, und das verlangt, dass entweder die Partei Die Linke wieder auf die Beine kommt, dass sie erstens wieder im Bundestag ist und dass sie zweitens so stark im Bundestag ist, dass man überhaupt über solche Mehrheiten reden kann. Das scheint im Moment alles illusorisch. Aber ist ja keine Botschaft zum Aufgeben, weil wofür macht man Politik? Man muss ja irgendwann was verändern wollen. Und zweitens gibt es ja auch noch ein paar andere Signale. Also es gab ja jetzt diese Bewegung aus den Grünen heraus mit einem expliziten sozialen Signal von Sarah Lee Heinrich und den vielen Mitgliedern der Grünen Jugend, die gesagt haben, uns fehlt das Soziale. Und die sagen, wir sind offen für ein neues Projekt. Also seien wir da nicht so fantasielos, vielleicht jetzt nicht auf die Schnelle, aber mittelfristig, glaube ich, sind Mitte-Links-Mehrheiten in Deutschland möglich, wenn man die mit den richtigen Themen adressiert, wie in den USA auch. Das wäre eben meine Lehre, das wäre das, wofür ich arbeiten würde, auch wenn die Zeiten dafür jetzt gerade nicht gut sind. Das wäre mein Rat, da würde ich hinwirken.
Stefan, nur zum Ausblick vielleicht nochmal einen Blick zurück in die USA. Wir wollen dort dann auch schließen. Wir haben dort über die Linke gesprochen und du hast auch schon die Gefühle angesprochen, die dort dominieren. Das wird natürlich neben Wut und Trauer eben auch ein Gefühl von Resignation sein. Gleichzeitig wollen wir nicht so on a low note enden. Ist das ja vielleicht auch so einen Trump als Antipode ja etwas, was die US-Linke energetisieren kann, was irgendwie für neuen Aufwind sorgt. Vielleicht ist das auch ein frommer Wunsch. Deswegen vielleicht zum Ausblick nochmal dein Blick auf die US-Linke. Was macht dir da vielleicht auch ein bisschen Hoffnung neben ja all der Düsternis, die sich da natürlich anbahnt und die wir auch gar nicht kleinreden wollen?
Beim letzten Mal, als Donald Trump regiert hat, hat das zu einem Aufschwung der Linken gesorgt. Das hat zu einem hohen Grad an Organisierung geführt und auch zu einer ganz massiven Gegenbewegung. Und habe ich schon gesagt, es gibt Leute, die sagen, oh, nicht nochmal. Aber ich habe jetzt auch gesehen, nach den ersten zwei Tagen von Niedergeschlagenheit und Trauer und Schock und Wut, das geht wieder los. Also es gibt wieder die Aufrufe. Ich habe gesehen, die DSA hat gesagt, ihr wollt in diesen Zeiten nicht allein stehen, kommt zu uns, macht mit. Ich glaube, das wird es geben. Es wird wieder eine Welle der Organisation geben, auch dadurch forciert, dass das in den Parlamenten wegen der Mehrheiten schwer möglich ist. Da ist man gezwungen, das außerhalb der Parlamente zu machen. Ich sehe auch weiterhin eine sehr, sehr positive Rolle bei den Gewerkschaften. Die vorhin erwähnte Gewerkschaft UAW hat erfolgreiche Streiks durchgeführt. Es gibt eine stärkere Verknüpfung zwischen der politischen Linken und der Gewerkschaftsbewegung. Das alles sind Möglichkeiten. Ob die erfolgreich sind, werden wir sehen, müssen wir in zwei Jahren nochmal reden. Aber zumindest die Chancen sind da. Ich spüre auch, dass es Leute gibt, die das anpacken wollen.
Stefan, ich möchte dir vielmals danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe viel gelernt. Es geht den Leuten da draußen, glaube ich, auch so. Danke dir.
Danke für die Einladung.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York, Stefan Liebig. Wenn ihr euch für ihn oder weiterführende Analysen zu den USA aus dem Kontext der Rosa-Luxemburg-Stiftung interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.